Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Hallo Lieben, es ist der Dienstagabend und es ist schon wieder Podcast-Zeit. Das ist immer ganz spannend. Den einen hast du noch im Kopf. Moment mal, ich habe doch gestern erst Podcast gemacht, schon ist schon wieder der nächste am Start. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass wir uns hier so eine Mühe machen. Vermutlich nicht, aber eigentlich ist auch egal. Hallo Balnazar. Das war mal, diese Anmoderation hatte mal richtig Stil, findest du nicht?
Die war super.
Ja. Sag mal, wie ist das Wetter bei euch eigentlich in NRW?
Also heute war ziemlich sonnig.
Ja, wie viel Grad?
Ach, keine Ahnung, warte mal. Ich habe jetzt gerade in meiner Bude 25,6.
Ja, siehst du, das ist das Schöne irgendwie. Irgendwie gibt es überall in Deutschland geileres Wetter als bei uns. Ich habe gerade irgendwie auf Instagram heute gepostet, es geht so, wie wir es jetzt haben, ja, wird es auch die nächsten Tage sein. So, das Wochenende war schön und seitdem haben wir so 18, 19 Grad. Immer so ein bisschen bewölkt, zwischendurch auch mal ein bisschen Sonne, aber wir haben Hochsommer, wir haben Juli. Und wir haben ganz viel Regen auch heute gehabt und so soll es auch in den nächsten, ja, soweit die Wettervorhersage geht hier. Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Wir haben so einen geilen Herbst, so einen geilen Frühling gehabt mit bis zu 30 Grad. Wir haben so einen geilen Juni gehabt. Und ja, jetzt ist nur noch Scheißwetter. Womit haben wir das verdient, Balnazar?
Karma.
Ja, ich hoffe, dass das, Petrus, wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, dass sich da jetzt bald mal was tut in Sachen Wetter. Weil so langsam werde ich richtig pisst, muss ich echt sagen.
Aber du musst es immer so sehen, auf die positive Seite, wenn es bei euch mal warm ist, ist es bei euch schöner als bei uns.
Weil?
Also, ich habe in meiner Kindheit viel Zeit in Niedersachsen verbracht. Da kenne ich das. Wenn es hier in NRW heiß ist, dann ist es einfach nur scheiße. Da kann mir niemand erzählen.
Ist zu heiß, geil. Meinst du, ja?
Ja, bei euch eigentlich, egal wo du hin bist, du hast immer irgendwie so ein bisschen Küstenwind. Das ist einfach so. Das reicht bis Niedersachsen runter. Ja, das ist immer so. Das heißt, das ist einfach so eine schöne. Wenn es bei euch heißt, das ist angenehm. Da hat man richtig Bock, auch in Schleswig-Holstein oder so, da hat man richtig Bock, sich an den Strand zu legen. Wenn es hier heiß ist, hast du keinen Bock, auf den Asphalt zu gehen, irgendwie, weil du wirst von den Häuserwänden angestrahlt, du kriegst aus dem Asphalt die Hitze in die Fresse. Wasser haben wir hier überhaupt nicht, gibt es nicht. Erfindung der Kommunisten. Und also wenn es hier heiß ist, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Da steht die Luft auch. Also da kannst du die Luft auch schneiden. Wir haben in NRW regelmäßig in den Sommerzeiten tropische Nächte.
Okay.
Von daher, es ist nicht alles scheiße wettertechnisch in Norddeutschland.
Also, Entschuldigung, ich bin müde, ich hatte einen anstrengenden Tag. Naja, also dieses Lüftchen, ja, also ich denke, das ist zumindest hier, wenn es heiß ist, erträglicher ist als, keine Ahnung, wenn du im Schwarzwald wohnst, vermutlich. Aber ja, mit dem Lüftchen. Das Coole ist, ich weiß nicht, hab ich das schon im Podcast schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Mit den Möwen in meinem Büro, hab ich das schon erzählt?
Mir nicht, ne.
Also in meinem Büro ist es so, dass dadurch, dass da so viel Wasser ist, ne, wegen der Elbe, die ja da vorbeifließt, das ist die Alster, wieso verwechsel ich jedes Mal die Elbe und die Alster? Es ist echt zum Kotzen. Hamburg,
Elbe. Du hast doch gesagt, du hast einen Blick auf die Elbphilharmonie, da muss es ja eigentlich die Elbe sein, oder?
Ja, macht ja Sinn, ja. Also ich kriege das jedes Mal durcheinander. Es ist der absolute Wahnsinn, genau. Das ist die Elbe und die fließt durch Hamburg, genau. Und die Alster, wo ist die Alster denn? Hafen City ist Elbe, na klar. Das hier ist die Alster, oder? Außenalster, ja. Die sind nun beide da in der Nähe, ne? Aber okay, ich rede, warte mal. Oder.
Tatsächlich ist die Alster, lese ich gerade, ein Teil der Elbe. Ist ein, ja. ein Nebenfluss der Elbe.
Ja, ja. So, und ich bin ja, mein Büro ist ja in der Speicherstadt quasi. Da sehe ich es schon. Und ich gucke in meinem Büro, nämlich auf einen, das hat so einen speziellen Namen. Das hat mir. Guck mal, hier ist der Jungfernstieg. Und ich bin da. Genau, ich bin. Was bei mir vorbeifließt, ist ein Nikolai-Fleet. So heißt das. Das heißt, das ist quasi die Elbe, die in so einem Nebenarm da durchfließt. Das nennt man Nikolai-Fleet. So. da, scheiße Hund drauf, ist überhaupt nicht wichtig für das, was ich erzählen will. Aber das Coole ist, dadurch, dass das so, so in Anführungsstrichen an der Küste ist, obwohl es ja eigentlich gar nicht ist, wenn man mal ehrlich ist, weil Hamburg ist ja nicht an der Küste, also zumindest nicht bildlich gesprochen. Wie dem auch sei, wir haben mein Büro ist in der 5. Etage und ich habe ständig dieses Geräusch von Möwen. Weißt du, also Möwen, die einfach dadurch. Und ich finde das so beruhigend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Nordlicht bin, aber dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Surren.
Ich weiß, welches Geräusch du meinst, aber ich kann es jetzt nicht nachmachen.
Du weißt, was ich meine, ne? Das Geräusch, was Möwen machen, irgendwie, wenn sie. Ich weiß, wie nennt man das?
Zum Krakeen.
Das Brumpfgeräusch quasi. Nee, ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Bohren, wie eine Eule, die macht. Machen halt Möwen. Was machen Möwen? Kannst du das nachmachen, wie eine Möwe macht?
Ich habe das Geräusch genau im Ohr quasi, aber ich kann es nicht nachmachen.
Dieses etwas Schrille, ne? Ja, aber jeder weiß das. Und das ist so eine der Sachen oder einer der äußeren Reize, die bei mir irgendwie so Heimatdings auslöst. Und auf eine besondere Art und Weise irgendwie. Das liebe ich auch an Sylt so, dieses Geräusch. Das ist für mich so, wenn ich dieses, das ist so, ich mache die Augen zu, höre dieses Geräusch und dann ist das so Nordseeküste, Strand, irgendwie, weißt du?
Es gibt so diese drei Küstengeräusche. Das ist dieser Möwensound, Wind und Wellen. Die drei.
Also Möwen ist auf jeden Fall, also bei mir ist dieses Möwen, Gurren, ist so positiv belegt. Also genauso wie ich habe auf meinem Instagram-Account vor kurzem dieses Bild von, habe ich glaube ich erzählt, von den Heuballen, ne? Oder waren es Strohballen? Doch, das kriege ich jedes Mal durcheinander. Ja, aber auch das ist so ein Bild, was bei mir Heimatgefühle auslöst, ne? Auf da äußere Reize, ne? Und ja, ich finde es super angenehm. Bei mir ist auch immer das Fenster auf. Und ja, also Sperrangel, weil ich immer dieses Geräusch höre, weil ich finde es wunderbar. Es ist total. Wie sind wir darauf kurz gekommen, dass ich dieses Geräusch von Möwen so geil finde?
Temperatur, Norddeutschland, Wetter und dann warst du, glaube ich, irgendwie.
Whatever, Krömer hat es wie immer verloren. was soll man sagen? Ich habe keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das wunderbar und das möchte ich jetzt mit der Welt teilen, dass ich an meinem Arbeitsplatz immer das Geräusch von vorbeifliegenden Möwen höre. Die Gurren. Ich hoffe, das ist die richtige Umschreibung dafür.
Wir haben bestimmt irgendeinen Biologen oder Naturforscher in der Community, der uns jetzt genau erklären können, was zum Teufel Möwen für ein Geräusch machen. Würde mich wirklich interessieren, weil ich könnte es jetzt auch nicht beschreiben.
Und vor allem, warum machen die das? Ist das, wie war das in Casablanca? Mainz? Oder was war Findet Nemo, ne?
Was war Findet Nemo? Ja.
Mainz. Vielleicht sagen sie das wirklich, ne? Hier, gib ab.
Ja. Aber wer Möwen auch schon mal beobachtet hat, weiß auch, dass Möwen sich auch genau so verhalten. Also,
ja, richtig.
Möwen sind Pelikane im Körper von Tauben.
Elstern. Elstern sind sie. Das Lustige, ich filme momentan wirklich jeden Scheiß für meinen ersten Hamburg-Vlog. Und das Lustige ist, ich guck heute aus dem Fenster und ich habe ja so einen königlichen Ausblick auf diesen Dingsbumsfleet, den ich den Namen schon wieder vergessen habe. Nikolai-Fleet, genau. Danke, Banasa. Und 5. Etage ist echt hoch. So. Und das Geile ist, wenn du da bei mir runterguckst, das ist ja diese Speicherstadt. Das ist ja wirklich auch so ein siehst du auf allen Postern und Dings von Hamburg, siehst du garantiert irgendwo diesen Anblick. Und da sind da super viele, ich weiß nicht, ob es Touristen sind oder Leute aus Hamburg und so weiter. Und das Geilste ist, ich gucke so von oben runter und dann ist da so ein kleiner Steg da in diesen Fleet rein. Und dann sehe ich da irgendwie drei Mädels, die gerade irgendwie so eine Instagram-Session machen und irgendwie die geilsten Posen machen. Ich oben die Kamera ausgepackt, schon von oben das gefilmt für den Vlog, irgendwie so von wegen, ja Leute, guck mal. Dann gucke ich nach rechts und dann siehst du, ist da so ein Café, was so auf dem Wasser, auf so einem Steg, also quasi in den Fleet reinreicht, dass du quasi auf dem Wasser irgendwie deinen Kaffee trinken kannst. Und dann sehe ich, dass gerade irgendwie so ein Fotoshooting läuft. Habe ich natürlich auch gefilmt irgendwie. Es ist, in Hamburg, ist egal, wo du bist, es gibt immer was zu gucken. Das ist total spannend. Und ich weiß nicht, Instagram verfolgst du wahrscheinlich nicht, aber heute Morgen war es halt echt so, ich habe ja schon erzählt, dass es immer Stress ist, nach Hamburg zu fahren. Immer. Du kommst immer genervt an, weil der Hamburger Verkehr unerträglich ist. Und ich war heute mal ganz stark gesagt, Krömer, jetzt setzt einfach deine Gesichtsmaske auf und fährst mit der Bahn da rein. Und das ist nämlich eigentlich genauso gut. Und vor Corona habe ich das auch immer wieder gemacht. Aber ne, ja, lieber mit dem Auto. Und ich muss ja auch viele Sachen in mein Büro Studio bringen. Und aber das brauchte ich jetzt nicht. Ist jetzt alles da. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt du hast heute keinen Bock auf diesen scheiß Autostress. Du machst jetzt Folgendes. Du fährst jetzt irgendwie zu der Haltestelle, irgendwie U1, wie heißt sie? Ist ja auch egal, wie sie heißt, und fährst rein, weil die U-Bahn fährt, ich will nicht sagen vor die Tür, aber vielleicht, keine Ahnung, 200 Meter davon entfernt. Und ich sitze da, alles entspannt, alles cool, irgendwie höre irgendwie coole Musik auf meinem Handy und habe gute Laune. Plötzlich höre ich irgendeine Durchsage, ich denke, okay, hörst mal zu. Ja, wegen Bauarbeiten fährt die U1 leider nicht durch bis so und so und sie müssen jetzt hier am Stephans Platz aussteigen. Hm. Ja, das bedeutet, ich musste eine halbe Stunde bis ins Büro latschen, weil ich irgendwie so die Busverbindung und so weiter nicht kenne und auch zu faul war. Ja, morgen fahre ich wieder mit dem Auto.
Jetzt, wo du das erwähnst, ist mir mal aufgefallen, ich habe ja auch schon wegen Corona, ich war ja seit Monaten nicht mehr in der Uni. Ich vermisse so ein bisschen die Wuppertaler Schwebebahn. Ich weiß genau, sobald ich das erste Mal wieder drin sitze, werde ich es hassen wie die Pest und mir wünschen, ich wäre tot. Aber ich vermisse im Moment wirklich so ein bisschen Schwebebahn fahren.
Weißt du, wo wir gerade bei vermissen sind? Ich habe es ja im Podcast immer schon oft erwähnt. Ne? Ich finde es spannend, ich weiß nicht, ob das allen Menschen so geht oder ob nur ich so bescheuert bin, dass wir Menschen immer das wollen, was wir gerade nicht haben.
Das ist, glaube ich, normal.
Das ist wirklich normal, weil irgendwie, als ich in der Schule war, habe ich gedacht, boah, Alter, ich kann das nicht mehr sehen. Irgendwie, ich muss mal was anderes machen, ich muss raus. Ich freue mich so auf mein Jahr irgendwie und die, das neue Ding und so weiter. Und jetzt sitze ich in meinem Büro oben und denke, ja, ich sitze hier den ganzen Tag vom Computer, irgendwie größtenteils irgendwie so ein bisschen abgetrennt von dieser Anwaltskanzlei. Forever alone an meinem Rechner. Und ich habe das ja schon nach dem Referendariat mal gemacht, irgendwie damals, als wir irgendwie Szene so gut lief. Und habe damals schon gedacht, irgendwie, ja, das kann's nicht sein, das ist nicht so deins, so alleine den ganzen Tag nur vom Rechner. Du brauchst irgendwie diese Interaktion, du brauchst dieses wilde Leben, in Anführungsstrichen. Und ja, ich habe offensichtlich meine Lektion nicht gelernt, ne? Irgendwie 12 Jahre später, oder ja, 12 Jahre, sitze ich jetzt wieder da oben und so schön der Job ist, denke ich mir immer noch, Schule wäre trotzdem ganz geil jetzt gerade. Ich hätte jetzt irgendwie Bock auf meine Klasse. Es ist so bescheuert, oder? Es ist so bescheuert, ehrlich.
Ich hab das gemerkt, es ist auch schon lange her, traurigerweise. In der Zeit so nach dem Abitur, also zwischen Abitur und Studium, so das Dreivierteljahr. Und am Anfang war das halt wirklich so dieses, boah, geil, du hängst einfach den ganzen Tag nur zu Hause, du hast keine Pflichten, kein nix, du kannst einfach nur zocken, es ist so geil. So irgendwann, ich glaube so 2 Monate vor Studiumsbeginn, saß ich echt da und dachte mir so, boah, ey, so langsam könnte es auch jetzt mal losgehen, ne? Tja. Das hätte ich bis zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, dass man zu viel Ferien und zu viel frei haben kann. Aber
das geht mir aber in den Sommerferien auch so. Ich weiß noch, in der Finterschule war es auch immer so, man sieht die Ferien herbei und in den Ferien denkt man sich, reicht jetzt eigentlich auch. Weil gerade Sommerferien, 6 Wochen sind verdammt lang. Also ich hab immer gedacht, fände es geiler, wenn man die Sommerferien irgendwie aufsplitten würde und vielleicht einfach nur 3 Wochen Sommerferien, aber vielleicht dafür irgendwie eine Woche länger Weihnachtsferien und eine Woche länger Osterferien oder so. Dann hast du, weil so normale Ferien, also so gerade so Herbst oder Weihnachten, die gehen so. Die sind einfach so
schnell. In den 2 Wochen, du brauchst die 2 Wochen überhaupt, um so richtig in so einen Urlaubsmodus zu kommen.
Genau, also das ist eigentlich viel zu kurz. Und also Sommerferien sind zu lang. Also 3-4 Wochen würden absolut reichen. 6 Wochen ist so, braucht man eigentlich nicht. Und es ist ja gerade hier im Norden nicht so, dass man irgendwie eigentlich in die Sommerferien ja eingeführt wurden, irgendwie wegen hitzefrei oder es ist zu warm. Und das Problem haben wir ja definitiv nicht. Von daher, ja, kann man das auch sparen. Gut. Muss man drüber nachdenken.
Es wird wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren, weil du einfach das natürlich das Problem hast, wenn du es auf 3 Wochen verkürzt, dann in welchen 3 Wochen im Jahr werden wohl alle Eltern in den Urlaub fliegen, ne?
Ja gut, aber das ist ja jetzt schon so, dass die 6 Wochen nacheinander in den ganzen Bundesländern gemacht werden. Ja,
aber auch in einem Bundesland. Selbst jetzt kann man ja noch sagen, Eltern teilen sich das irgendwie auf, also auch in den Betrieben und so weiter, nur der Urlaub wird halt entsprechend vergeben. Aber wenn es nur noch 3 Wochen sind und alle berufstätigen Eltern stürzen sich quasi darauf, in diesen 3 Wochen dann Urlaub zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das dann noch so funktioniert.
Ja, lass 4 Wochen sein. Ich finde jedenfalls, ich habe oft mal, also gerade wenn man gerne Lehrer ist und seinen Job liebt, war es oft so, dass ich gesagt habe in Sommerferien, ja, 4 Wochen hätten jetzt auch gereicht irgendwie. Das ist zu lang. Aber gibt es wahrscheinlich eine Menge Leute draußen, gerade Lehrer sind, die sagen, nee, Krömer, 6 Wochen sind genau richtig. Also,
ja, ist nur mein Meinung. Du hast dann auch immer diesen Moment, oder dass du echt denkst, boah, das ist aber auch echt zu lang, ich will jetzt wieder in die Schule, ich habe jetzt wieder Bock irgendwie. Und dann musst du irgendwie am Montags dann um 5 Uhr aufstehen oder so und sitzt am Frühstückstisch und denkst dir, boah, hätten die noch eine Woche Ferien sein können.
Aber genau das meine ich. Das ist halt auch echt oft so bei mir gewesen, wo man dann gesagt hat, ja, eigentlich freue ich mich wieder auf die Schule und eigentlich könnte die Ferien vorbei sein. Du sitzt so am Montagmorgen so in der Schule und denkst, ach, scheiße. Ja, aber das meine ich ja mit Menschen irgendwie immer das, was sie nicht haben können gerade irgendwie. Das ist bescheuert. Aber ist halt die Frage, ob wir Menschen auch nicht daraus auch, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei mir nur so ist oder bei allen, aber vermutlich ist es bei allen so, auch irgendwie eine Form von Energie, ne? Also dieses, wir sind irgendwie nie zufrieden mit dem, was wir haben, ist ja auch irgendwie ein Antrieb in irgendeiner Form, ne? Ist fast schon philosophisch jetzt, aber irgendwie ziehen wir, glaube ich, unsere Energie daraus. Wenn wir immer mit allem zufrieden wären, was wir haben, dann könnten wir uns in die Kiste legen, weißt du, wie ich meine?
Richtig, das ist tatsächlich, du bist einfach wahnsinnig klug, aber das im Endeffekt hat die Biologie das auch genau so bestätigt, was ja auch total Sinn macht, wenn man davon ausgeht, gerade bei den essentiellen Sachen, so von wegen, was löst Glückshormone aus? Essen, Sex. Ne? Und wenn du quasi immer glücklich wärst, dann würdest du ja diese Dinge nicht tun. Dann wäre die menschliche Rasse. Wird quasi schon über die Wupper gehen.
Ja, der in dieser Zeit ist gar nicht so schlecht. Banana. Wir werden morgen unsere neue Aktion starten. Zu meiner großen Überraschung hat Star Wars The Old Republic sich erdrutschartig gegen WoW Classic durchgesetzt, was ich nicht zu einer Sekunde gedacht hätte. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nochmal den zweiten Vote gemacht habe. Also ihr Lieben, falls ihr euch nicht wisst, worum es geht. Die WoW-Aktion, die wir gemacht haben mit Retail, war sehr erfolgreich. Die Viewerzahlen haben sich verdoppelt, könnte man fast sagen. Wir hatten bis auf einen Stream am letzten Mittwoch, hatten wir eigentlich immer so an die 300 Viewer, also im Peak. Das Interesse war da, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass es mir extrem viel Spaß gemacht hat, irgendwie meinen Schamanen hochzuspielen. Jetzt haben wir irgendwie all das gemacht, was wir vorher gesagt haben, auch wenn natürlich wieder eine Menge Leute rumgenörgelt haben. Ne? Wenn es um WoW und Aufhören geht, dann ist immer so, ja. Wir haben am Freitag geraidet, das war eine super, super Stimmung irgendwie. Ich glaube, deshalb sind noch einige gepisst, weil denen das auch Spaß gemacht hat. Wir haben in Zot gelegt, das war von Anfang an das Ziel. Irgendwie wollten Twinks auf Max-Level spielen, ein bisschen equippen und in Zot sehen, das haben wir alles geschafft. Ich habe auch ein paar Mystic Plus gemacht, natürlich nicht richtig krass. Aber das ist ja auch die Kritik. Einige sagen irgendwie, ja, und ihr könnt ja auch Endshot auf Hero legen und ihr könnt ja auch höhere M-Plus-Instanzen machen. Aber das ist genau das, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Das ist das Problem. Habe ich aber anfangs auch so kommuniziert. Das Problem ist, die Leute kriegen das gar nicht mit, was wir sagen. Kriegen dann irgendwann mit, okay, da läuft die WoW-Aktion wieder und sind dann pisst am Ende, wenn wir sagen, so reicht jetzt auch. Finde ich immer extrem schade. Dann heißt es, Krömer macht nie irgendwas zu Ende. Das gab es dann auch wieder in den Comments, den Spruch. Ärgert mich immer, triggert mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie, man kann es doch mal mit der Sache auseinandersetzen irgendwie. Und wenn ich sage, ich mache X und ich mache X und dann zu sagen, ja, du hast aber X nicht gemacht, das macht mich wütend. Weil, also, das kann ich schon erwarten. Das ist genauso irgendwie mit den ganzen Gildendramen immer irgendwie, wenn ich gesagt habe, ich raide nicht. Ja, aber wenn man mit Sivinio in der Gilde, dann kann man davon ausgehen, ja, hör ihm doch einfach zu, was er sagt. Das ist doch eigentlich leicht. Egal. Also, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir so als Team gesagt haben, also mit Lani, Izzy und Maris, dass wir jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen durchgespielt haben, zumindest was unsere Motivation angeht. Also ich sehe persönlich jetzt keine Motivation mehr da drin, irgendwie jetzt WoW zu spielen, wenn in irgendwie 2-3 Monaten das neue Addon kommt. Warum soll ich jetzt Gear farmen noch? Irgendwie, ich habe 430 Gear, das ist Item-Level, das ist ja durch die ganzen neuen Items, irgendwie das ist.
Nach 8 Quests bist du fertig.
Bitte?
Denn nach 8 Quests im neuen Addon bist du besser equipped.
Ja, genau. Also das meint jetzt gar nicht, aber ja, garantiert. Aber das ist auch ein okayes Item-Level. Also es ist ein Item-Level, wo man sagt, damit kannst du eigentlich Endshot machen. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr untergeared. Das heißt, wir haben genau das gemacht, was wir gesagt haben. Und also ich für mich ist das, ich finde, also am Freitag schon, so von wegen, was jetzt? So, ich kann jetzt noch meine Schamanen-Quests weitermachen, damit ich das Mount aus Legion kriege. Ich kann irgendwie, ja, was eigentlich noch? Ich könnte jetzt noch ein Zot und meinen Umhang noch weiter verbessern, der ist jetzt auf Level 8. Aber das ist genau das, was ich an WoW nicht mag. Das ist das Ding, dieser ewige Grind. Das macht mir einfach keinen Spaß irgendwie. Und ich weiß, manche Leute macht das Spaß, ja, den Umhang auf Max machen, aber wofür? Für was? Man macht den Umhang auf Max, um irgendwie genug Resistenz gegen die Insanity zu haben, um dann irgendwie auch Endshot vielleicht auf höherem Dings zu machen und so. Also für mich macht das jetzt alles keinen Sinn mehr. Und meine Jungs sehen das ähnlich. Wir hätten jetzt noch die Option, höhere Mystic Dungeons zu machen, Endshot fertig zu farmen und Endshot vielleicht auf einer höheren Schwierigkeit zu legen. Aber wer mich kennt, weiß, dass mich das einfach nicht motiviert. Deshalb fand ich ja auch die alten Addons am besten, was die Burning Crusade, weil da habe ich Illidan gesehen, ich habe Illidan gelegt. So. Aber okay, das sehen andere Leute anders. Ich wollte nur noch mal erklären, warum wir jetzt wieder damit aufhören. Also ich habe es auch von Anfang an so gesagt, es war 4 Wochen geplant ungefähr. Wir haben das sehr effizient und schnell gelöst und alle waren glücklich mit der Aktion, wir hatten gute Viewerzahlen, peng. So. Dann habe ich ein Vote gemacht, weil wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Ja, lass doch einfach mal dasselbe in einem anderen MMO machen. Und da gab es einige Vorschläge, irgendwie haben so ein bisschen sondiert, wir haben nicht alles reingenommen, weil ich habe absolut 0,0 Bock, Guild Wars 2 zu spielen. Wurde natürlich auch vorgeschlagen, aber das ist eigentlich ein PvP-Spiel. Ich habe Guild Wars 2 eine ganze Zeit einmal gespielt, aber das ist einfach nichts für mich. Und das sehen die Jungs ähnlich. Und jeder hat so einen Favorit. Izzy und Maris hätten gerne WoW Classic gespielt. Hatten auch Bock dann auf die Raids. Wo der Punkt war halt schon der, wo ich gesagt habe, ah, Leute, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Weil für die Raids in Classic brauchst du halt 40 Leute. Ne? Das darf man immer nicht vergessen beim ganzen Spaß. Und wie kriegst du 40 Leute? Also wir haben einen Raid zusammengekriegt für Enzot, weil es die Möglichkeit gibt, irgendwie von seinem Heimatserver zu spielen. Wenn wir in Classic raiden wollen würden, müssten wir 40 Community-Mitglieder dazu kriegen, auf dem Server, auf dem wir spielen, irgendwie mitzuziehen. Oder zumindest auf dem Server zu sein. Was wahrscheinlich sehr schwierig wäre. Das wäre dann das nächste Problem. Egal. Also
ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, in Classic, gerade in Molten Core, was ja so der logische erste Raid wäre, man kann auch so ein Raid echt lange sabotieren mit, oh sorry, ich habe ein bisschen Mist gebaut, aka rumtrollen, bis es mal auffällt. Also alleine, wie lange du an Magma da sitzt, ist Magma da, ich glaube schon, mit den verkackten Hunden, wenn halt einer meint lustig zu sein und die Hunde miteinander immer wieder hin und her pullt, da kann so ein
Raid ja da, die Menge ist das Problem, ne? Das Gute an Retail ist ja, dass es quasi sich daran orientiert, wie viele Leute du im Raid hast, die Schwierigkeit. Ja. Und das macht Classic halt nicht. Und wir haben den Raid vollgekriegt mit, was hatten wir, 25 Leuten. Aber wie gesagt, es gibt ja jetzt dieses Tool, dass du quasi, ist egal, auf welchem Server du spielen kannst, trotzdem zusammen raiden kannst. Das hast du im Classic nicht. Und also ich glaube, dass, also ich habe ja auch von Anfang gesagt, ich level auf gar keinen Fall einen Char wieder von 0 auf 100, weil Leveln in Classic eine absolute Qual ist. Aber ich hätte meinen Warrior von 50 auf 60 gelevelt und hätte dann da zur Verfügung gestanden. Und ich meine, es wäre jetzt auch nicht scheiße gewesen, bin ich mir sicher mit den Jungs. Wir hätten dann irgendwie die normalen Dungeons gemacht und vielleicht machen wir das ja auch noch, wer weiß. Mal gucken, wie die Star Wars-Sache läuft. Wenn das wieder, also ich meine, also die Votes sind jetzt, also ich erzähl erstmal weiter. So. Dann haben wir ja zur Umfrage gestellt, wie gesagt, WoW Classic, weil es Izzy's und Maris Favorit war. Wir haben Elder Scrolls Online, weil ich da schon mal reinguckt habe und das eigentlich ganz schön fand, um mit den Jungs zusammen so ein ganz neues MMO für sich zu entdecken, was wir alle noch nicht gespielt haben, intensiv, wäre bestimmt cool gewesen. Das war mein Favorit. Und Lani hat gesagt, er trinkt gerade so ein bisschen in Star Wars rum, in The Old Republic. Und das macht doch sehr viel Spaß. Gerade weil die neueren Add-ons ja dazugekommen sind und so. Haben wir das Ganze zur Wahl gestellt. Es gab 4 Antwortoptionen. Classic, SVTOR, Elder Scrolls und ist alles nichts für mich. Und die waren alle relativ nah beieinander. So, relativ. So zwischen 25 und 30%. Oder zwischen 20 und 30%. Und dann, ne, also Classic hat den ersten Vote gewonnen. Und für mich war schon klar, ich habe schon vorher damit gerechnet, weil wir sind nur eine WoW-Community, Classic gewinnt da. Wäre jetzt auch kein Problem für mich gewesen. Aber ich habe trotzdem noch mal gedacht, ja, Moment, aber es sind ja nur 30%. Das heißt, irgendwie 70% würden lieber was anderes sehen. Ja, okay, nimmst du mal noch mal die beiden Gewinner, was SVTOR und Classic waren, und stimmst noch mal ab. Und jetzt kommt die große, große Überraschung. SVTOR hat tatsächlich extrem hoch gewonnen. Es sind ungefähr gleich viele Stimmen. Um die 1000 Leute haben abgestimmt, beim ersten Mal auch. Und WoW Classic hat wieder über also seine 30%, 32% bekommen. Aber die ganzen 70 anderen Prozent, in diesem Fall 68, sind plötzlich für The Old Republic. Was krass sind, was 634 Votes sind. Da schneidet man natürlich mit der Zunge beziehungsweise zieht eine Augenbraue hoch und sagt, ja, und dann können ja die 600 Leute, die dafür jetzt abgestimmt haben, auch mal in den Stream reingucken, was nicht passieren wird. So, ist natürlich immer schwierig, ob das irgendwie so Protestvotes sind, in Form von, ja, alles nur nicht WoW Classic oder nicht wieder WoW. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird es heute Abend, also heute Mittwoch im Stream, werden wir mit SWTOR starten. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, dass wir die restlichen Bosse noch in Niol'tar, der in Zod-Instanz machen. Aber Maris hat gesagt, ja, wenn wir jetzt schon, nicht mehr, bis Lani hat gesagt, ja, die sind aber schwierig jetzt irgendwie, ohne die Leute im TS zu sein, weil die Bosse jetzt noch fehlen, sehr kommunikationslastig sind. Von daher, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, da werden wir wipen und yada yada. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, dann starten wir gleich mit The Old Republic. Es gibt viele Leute, die das mies machen in den Comments. Irgendwie einer hat heute auch so ein bisschen geflamed. Ich habe jetzt seine Sachen mal freigegeben. Er hat dann unter anderem Namen mit derselben IP und derselben E-Mail-Adresse, der Trottel, noch versucht, sich selber nochmal recht zu geben und zu erzählen, irgendwie, was das ja für eine Totgeburt ist. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Also ich habe Bock darauf, das durchzuziehen. Die Frage ist, ja, am Anfang wird es natürlich ein bisschen zäh, weil das der Content ist, den man schon gesehen hat. Ich weiß nicht, wie schnell man levelt. Die Geschichte ist geil. Das Leveln in SWTOR hat super viel Spaß gemacht, damals zum Release. Ich weiß noch mit meinem Imperator, den ich gespielt habe. Aber besonders interessant wird es halt dann zu den neuen Add-ons. Die, wo man nur die Cinematics kennt, die ich auf dem Blog hatte. Aber ich glaube, es könnte ganz interessant werden. Wir ziehen das durch. Ich habe meinen Char schon erstellt. Ich werde auch gerne versuchen, ihn auf Level 10 zu kriegen, weil man erst auf Level 10 kann man zusammenspielen. Vorher ist man quasi instanziert in seiner eigenen Geschichte für die Klasse, die man spielt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einsteigt, ihr Lieben. Ist natürlich nicht Pflicht. Ich sage ganz bewusst wieder, es gibt keine Pflichten und keine Garantien für irgendwas. Ist natürlich, ändert natürlich nichts daran, dass wenn wir sagen, ja, funktioniert nicht, irgendwie, wir haben wieder nur 100 Viewer, interessiert kein Schwein, wir lassen das mal, dass trotzdem Leute rumflamen werden, nie machst du irgendwas zu Ende. Von daher, ich sag's nochmal, keine Garantien für irgendwas. Keine Raid-Garantien, keine Garantien, dass das 6 Monate laufen wird und keine Garantien, dass ihr mit Sven Raiden gehen könnt. Ich habe keinen Bock mehr, dass es jedes Mal Drama gibt in so einer Aktion. Von daher sage ich das ganz bewusst vorher. Ich habe Bock auf die Auktion, irgendwie, ich habe auch bei Retail gedacht, ach, das wird dann nicht funktionieren, viewertechnisch nicht und auch meiner wird mir bestimmt keinen Spaß machen. Sie hat mich komplett getäuscht. Schauen wir mal. Ich spiele sowieso immer gerne Star Wars. Von daher, ja, ich habe mir auch schon einen Char gemacht. Ich werde einen Söldner spielen. Es gibt leider keinen Mandalorianer. Das war natürlich meine erste Bestrebung. Lore-technisch sind die schon lange ausgestorben, hat Izzy gestern gesagt. Von daher geht das gar nicht. Warum war es?
Okay. Nee, ist nicht so.
Macht keinen Sinn.
Mandalorianer wurden kurz vor den Ereignissen von The Old Republic zwar besiegt im Mandalorianischen Krieg von Darth Revan, die Geschichte. Aber Mandalorianer gibt es immer noch bis in Anführungszeichen heutige Star Wars. In Clone Wars gibt es ja auch eine ganze Plotlinie, die
also nur keine Ahnung. Ich bin da nicht so storyfest, aber dann ist es extrem dumm von The Old Republic, dass das nicht gibt. Das Einzige, was es gibt, ist, dass du so einen alt-mandalorianischen Armor kriegen kannst, der aussieht wie das Wappen, was Mandalorian trägt, aber irgendwie mit seinem Armor optisch wenig zu tun hat. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, das ist doch naheliegend, dass du dir, wenn das Ding so erfolgreich ist, eine Mandalorian-Rüstung kaufen kannst. Das würde für meinen Söldner perfekt passen, der dann Kopfgeldjäger wird oder so.
Wann hat das letzte Mal neuen Content gekriegt?
Es gibt regelmäßig neue Addons. Neue Addons ist gar nicht so lange her. Die machen regelmäßig neue Addons.
Ja, das ist dumm. Also, dass beim Release von Thor kein Mandalorianer drin war, kann ich ja verstehen.
Ja, aber gerade jetzt, ne? Also, wie gesagt, es gibt, es ist, also, das Spiel für alle, die jetzt sich fragen, irgendwie, wie sie dabei sein können. Die Old Republic haben sich irgendwann umgestellt auf Free-to-Play. Das heißt, jeder kann mit uns zocken, ihr Lieben. Es gibt dann wieder diese Premium-Abo-Version, wo du dann irgendwie eine Leiste mehr hast, wo du dann alle Rassen spielen kannst am Anfang, wo du dann Vorteile hast, ne? Wenn du die
kannst Prime mehr Chars benutzen.
Genau, hast mehr Slots und so weiter. Ich habe es gestern freigeschaltet für 12 Euro, einfach weil, ne, wenn ich schon spiele, will ich es auch richtig spielen. Wir schauen mal, wie gesagt, ihr könnt morgen alle dabei sein, wenn ihr Bock habt. Mal gucken, wie das angenommen wird. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, gründen wir auch gerne eine Gilde. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal, wie das ankommt. Ich ziehe das durch. Ich habe auch Bock, das durchzuziehen bis zum Ende. Einfach, weil mich der neue Content interessiert und die Story, die großartig sein soll. Izzy ist ein bisschen kritisch heute in unserer WhatsApp-Gruppe, hat ein bisschen rumgenölt irgendwie, redet immer irgendwas davon, dass er gerne Minecraft spielen würde. Da habe ich absolut minus Bock drauf, aber keine Ahnung, wer weiß. Wenn das nicht funktioniert, machen wir irgendwie danach, oder auch wenn es funktioniert, machen wir danach vielleicht irgendwie dasselbe in Minecraft und haben dann einen eigenen Server. Mal sehen. Wir probieren jetzt erstmal Star Wars The Old Republic. Ich habe immer Bock auf Star Wars. Ich glaube, dass das eine coole Aktion werden kann. Von daher bitte ich euch alle, das zu supporten, gerne mitzuspielen und zahlreich einzuschalten. Und wenn es dann irgendwie nur 100 Viewer sind, dann brechen wir das natürlich ab. Da bin ich auch ganz ehrlich. Es muss natürlich auch ein bisschen von euch angenommen werden. Bist du morgen dabei oder was, Balnasar? Ich sehe dich als Hutten, sehe ich dich. Kann man nicht nehmen, aber das wärst eine super Hutte.
Tatsächlich ich habe mal einen Kopfgeldjäger angefangen gehabt, der dann ja auch fürs Huttenkartell arbeitet.
Ja. Das stelle ich mir auch vor. Das Geile ist, du kannst Rassen kaufen. Es ist halt so, ne? Dadurch, dass es Free-to-Play ist, ne, müssen die Geld verdienen. Das heißt, es gibt zwei neue Rassen und ich weiß nicht, wie die heißen. Die jetzt ihre eigene Serie kriegt, die in der nächsten Mandalorian-Staffel dabei war, die in den.
Ahsoka Tano.
Genau, die Rasse, wie heißt die?
Also der Planet von ihnen heißt Ryloth. Verdammt. Genau.
Und die ist nicht dabei, die Rasse, die kannst du aber für, was habe ich jetzt bezahlt? Ich weiß nicht, ich habe noch so viele Punkte über. Du kannst für 600 Huttengold oder Huttentaler kannst du die freischalten. Und ich habe die, ich hatte noch ein bisschen was, weil ich mir damals die Premium-Version, die Special Edition, da hatte ich noch ein bisschen was draufgelegt, habe die jetzt freigeschaltet und mein Char ist halt jetzt ein, was immer, wie immer das heißt. Ich habe jetzt schon designed, der ist schon ready. Ich werde gleich noch auf 10 spielen und morgen werdet ihr ihn sehen. Piu, piu.
Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, Söldner sind Sith-seitig, ja?
Ja, genau. Das andere ist, glaube ich, Han Solo, was war das? Revolverheld, glaube ich. Schmuggler-Revolver. Du hast ja immer eine Grundklasse und kannst im Verein von beiden nicht entscheiden, glaube ich. Irgendwie so war das.
Keine Ahnung. Ich hab das jetzt mal, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren oder so.
Das ja, du wirst ja morgen sehen, echt, dass genau. Der Origin ist so nervig, das hat gestern so ewig gedauert, das zu aktualisieren, da gibt's so viele Bugs. Das gibt's, glaube ich, eh nicht mehr lange. Ich glaube, EA sieht langsam ein, wie beschissen die Software ist.
Origin, tatsächlich, EA hat angekündigt, dass sie alle Origin-Spiele, also dass nach und nach wieder alle Spiele, die sie bei Origin anbieten, auch wieder bei Steam anbieten werden. Ja, dass da also eine komplette Rückmigrierung kommen wird.
Ja, das ist so eine katastrophale Software. Aber ja, wir zeigen das morgen alles ganz genau. Und, es gibt schon coole Sachen da, also auch die ganzen Mounts irgendwie, du hast dann so ein Mini, wie heißt das nicht, AT-AT, sondern diese Zweibeiner, die du aus Rücke
Ich glaube, das ist der AT-RT.
Ja, den kannst du als Mount dir nehmen, also als Star Wars Geek und Fan hast du schon eine Menge coole Sachen, von den ganzen Laserschwertern und Waffen, und du kannst dann die Darth Maul Rasse, / Fraktion nehmen. Also es ist schon cool. Wir spielen Cis, also wir spielen Imperium, und wir spielen auf dem, ja, die Server, es gibt 2 Server in Europa und wir spielen auf dem einzigen deutschen Server. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das zeigen wir morgen alles. Und ja, wäre cool, wenn ihr dabei wärt. Ja. Der Download dauert auch gar nicht so lange, wenn ihr eine einigermaßen Leitung habt. Du hast auch schnell, dass du spielen kannst. Und das ist im Hintergrund nebenbei den Rest runterlädt. Also das, der Download wirklich nicht lange dauert. Ist halt von der Grafik her auch, ja, ist ja schon auch ein paar Jährchen her. Ne?
Du hast neu, weil ich mich damit wirklich so null beschäftigt habe, Es wird ja in dem Game wahrscheinlich auch Raids am Ende geben. Mhm. Ihr hättet ja offen gelassen, ob ihr das dann am Ende irgendwie machen wollt.
Wie groß ja, wenn wir Max-Level erreichen, machen wir auf jeden Fall Raids.
Ja, aber wie groß ist denn so ein Raid bei denen? Auch 25 Leute?
Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Wir hatten auch mal einen in der Sendung, der das erklärt hat. Ich glaube, dass sie nicht die 40 Dings nochmal machen. Ich glaube, es ist auch so 20 oder so. 10 oder 20. Ja. Ich weiß aber nicht mehr. Wir haben damals, ja, haben wir damals Raid gemacht? Ich meine ja.
Du mal reinschauen konntest in einen.
Ich weiß es nicht mehr, ist einfach zu lange her. Aber gerade deshalb ist es ja vielleicht ganz spannend, auch mal was anderes zu sehen im MMO-technisch. Ich glaube, es wird eine lustige Sache. Also seid bitte auf jeden Fall dabei. So, Parasov, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde verlabert, ne? Mit nix.
Tja. Doch, wir haben viel über Möwen gesprochen, das ist wichtig.
Ja. Geile Möwen. Hast du heute gelesen, neue Game of Thrones? Lass uns gleich einfach mal schon mal, naja gut, ich würde gerade sagen, zur Blogwoche übergehen, aber das ist natürlich fast schon zu schnell. Es hat noch nicht viele Comments, es hat nur einen Comment, die neue Game of Thrones-Serie nimmt Form an, wurde aber sehr oft geklickt, der Blog-Eintrag, lustigerweise heute. Ich habe mega Bock drauf. Es gibt wieder Insider-News und Gerüchte irgendwie, dass sie jetzt schon casten. Und zwar, ich kann nicht mal aussprechen, Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower, die zentralen Figuren in dem Targaryen-Bürgerkrieg. Es läuft also alles auf den Tanz der Drachen thematisch raus. Sie casten die Hauptdarsteller schon. Von daher tut sich da endlich was. Und HBO hat ja auch schon die erste Staffel mit 10 Folgen bestellt. Von daher, ja gut, aber ich meine, das wird dann noch 1-2 Jahre dauern. Aber egal, auf jeden Fall, ja, tut sich da was, Gott sei Dank. Ich hab Bock drauf beieinander.
Naja, Game of Thrones Content ist, denke ich, immer grundsätzlich erstmal immer positiv. Und Dance of the Dragon ist ja auch, glaube ich, ein relativ spannendes Thema. Ich habe mich nur mal so ganz grob, glaube ich, ich habe es mal überflogen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir mal ganz durchgelesen habe.
Wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir einfach das letzte Buch von Netja extra dieses, darauf basiert das ja auch, ne, diese Familiengeschichte der Targaryens veröffentlicht. Ich weiß jetzt den Namen nicht, irgendwas mit Feuer und Blut oder irgendwie so, yada yada. Und das könnte man sich nochmal vorher durchlesen, dann ist man da thematisch auf dem neuesten Stand, da wird das nämlich genau erklärt, dieser Bürgerkrieg und diese ganze Nummer.
Gut, bei mir ist halt das Ding, ich weiß ja, wie ausladend er schreibt, ich habe einfach weder die Zeit noch die Nerven, mir sein Geblubber durchzulesen.
Findest du wirklich, dass er ausladend schreibt? Ich habe ja mal die erste Sache von ihm, den ersten Roman, habe ich als Hörbuch gehört, beim Laufen, das weiß ich noch. Findest du es wirklich sehr ausladend, wie Martin schreibt?
Ja, dieses sehr langgezogene Dings, das haben wir zumindest, ich habe gesagt, ich habe selber
ausufernd, ne? Trifft genau, vielleicht, ne?
Du hast es, glaube ich, mal umschrieben mit irgendwie so, ja, Game of Thrones ist geil und die Bücher sind auch, oder die Hörbücher sind auch geil, aber es macht nicht so viel Spaß, dabei eine halbe Stunde lang dabei zuzuhören, wie Daenerys auf dem Pferd sitzt und durch die Gegend reitet.
Ja. So nach dem Motto. Das habe ich damals im Podcast so umschrieben, weil das echt so ein, ne, also ausufernd trifft es halt. Ich weiß noch, beim Laufen habe ich das gehört und dann, ja, genau diese Szene, wo Khal Drogo ihr am Anfang dann dieses Pferd schenkt und sie damit einfach ausreitet. Und dann, also wirklich minutenlang irgendwie wird dann beschrieben, wie sie ausreitet und was ihr, wie schön das ist und wie sie sich in dem Pferd festkrallt und wie toll die Landschaft da ist. Ja, und ich denke mir immer so, ich weiß noch, beim Laugen, jetzt kommt zum Punkt, jetzt noch mal weiter, Alter. Weißt du, deshalb war einfach die Serie viel geiler, weil, also, ich bin kein Freund von diesen Büchern irgendwie, die so, sich so, ja, kleine Details ist ja eigentlich spannend, aber deshalb habe ich zum Beispiel die Harry Potter Bücher so gerne gelesen. Das war die einzige Reihe, die ich konsequent verschlungen habe, weil die halt auf den Punkt kommen. Ja, die kommen auf den Punkt, die haben halt diese Scheiße nicht irgendwie.
Aber da ist halt, beziehungsweise wenn es halt so back, also, die ist ja auch ausladend, aber halt, da hast du viel so, das ist interessant, das interessiert mich jetzt, das klingt lustig. Das fügt sich irgendwie so alles zur Welt zusammen, aber halt, wenn es jetzt irgendwie wäre, Harry steht 15 Minuten lang auf irgendeinem Turm in Hogwarts und guckt sich die Bäume in der Umgebung an, dann denkst du halt auch, ja, okay, er sieht Bäume, toll, tue ich auch.
Aber darf man nicht vergessen, Harry Potter sind eigentlich Kinderbücher, von daher konnte ich das gar nicht machen, da irgendwie so ausufern zu schreiben. Ne? Von daher.
Fun Fact übrigens, das ist, das habe ich online ganz selten nur gelesen, dass Leute gesagt haben, boah, Harry Potter ist scheiße, das ist ein Kinderbuch. Bis zu dem Punkt, wo J.K. Rowling so ein bisschen Social Justice geworden ist. Dann war Harry Potter plötzlich voll das Kinderbuch und total scheiße und kann man ja gar nicht gut finden. Es war ganz interessant, wie sich so die Meinung dann geschiftet, aber anderes Thema. Dance of Dragons. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, weil er mir Martin einfach viel zu ausladend schreibt und das einfach nicht so meine Art von Büchern ist. Plus ich eh weiß, dass er nie fertig werden wird mit seiner Reihe.
Ist eigentlich traurig, dass die ganzen Fans da draußen, ne, die Bücher lieben.
Genau, deswegen fange ich es erst gar nicht an. Dementsprechend bin ich, in solchen Fällen bin ich immer Wiki-Leser.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe da auch einfach Spaß dran. Also irgendwie, was weiß ich, ich hatte es letztes Mal irgendwann, das habe ich manchmal, lag ich nachts wach und hatte plötzlich irgendeinen Namen im Kopf. Und war so ein bisschen so, fuck, woher kommt der denn jetzt? Das war, glaube ich, Beric Dondarrion, genau.
Das ist bei mir auch immer so, bei mir ist es immer Gina Wild oder so.
Ja, ja. Und dann, gut, dann am nächsten Tag geht man halt an den Rechner und sucht irgendwie, was weiß ich, im Song of Ice and Fire Wiki Beric Dondarrion. Und wenn man dann natürlich, dann fängt ja so dieses Hyperlink-Jumper an. So, oh, das Thema klingt interessant. Oh, und jetzt möchte ich aber wissen, wer ist der Targaryen-König denn? Und oh, den Lord habe ich ja noch nie gehört. Huch, was ist das denn für eine Festung?
Such a nerd.
Ja.
Ja, Balthasar. Nächste Woche, nee, warte mal, wann geht jetzt die Champions League los? Dieses Champions League-Turnier muss doch bald so weit sein, ne?
Ich glaube nächste Woche. Übernächste Woche. Also die Bayern sind jetzt wieder im Training eingestiegen.
Das war ja, das habe ich auch gehört. Real ist gerade Meister geworden, haben schön gefeiert.
Ja. Bevor wir grübeln, ich google ihn.
Ja, mach mal.
Aber
ich sehe gerade, dass Mbappé gesagt hat, dass er bei PSG bleibt. Für ein viertes Jahr. Okay. Vertrag läuft noch bis 2022. Weil er mit Dutzenden anderen Vereinen. Also, ja. Oh, Rangnick wechselt zu Milan, wo geplatzt. Hat wohl Ibrahimovic ein Machtwort gesprochen, wa?
Achtelfinale Rückspiel. Bayern.
Das ist ja das Erste, ne?
Wir müssen erstmal. Da, ich bin dumm. Wenn ich auf der Seite von Bayern München bin, dann sollte ich vielleicht auch ganz oben gucken und nicht mich weiter unten umfummeln. Samstag, 8.8. Also in 2 Wochen so grob.
Immer noch so lange? Krass. Wenn 8.8., wenn im September schon die neue Saison losgeht?
Nee, im September. Nee, aber deswegen hieß es ja, dass Bayern vielleicht später einsteigt.
Ah, okay, stimmt. Ja, gut, Leipzig ist auch noch im Wettbewerb, ne? Wahrscheinlich nicht mehr lange, wohl ohne Werner und so, aber.
Also für Leipzig gilt diese Regel halt auch. Das wurde halt schon gesagt, dass wenn die beiden wirklich es jetzt bis nach Lissabon schaffen und je nach halt, wie lange sie dann da drin sind, dann kann es halt sein, dass sie quasi so ein bisschen Sonderurlaub kriegen und später einsteigen dürfen. Dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Europa League-Teilnehmer.
Genau, ist das parallel oder nacheinander? Ich glaube, es ist nacheinander oder parallel, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, naja, gut. Also der August wird sporttechnisch sowieso interessant. Nicht nur Champions League irgendwie, sondern NBA geht auch wieder los. Ja. Haben wir, glaube ich, letzte Woche alles schon gesagt, ne?
Ich glaube schon. Fun Fact zum Fußball noch. Das interessiert wirklich überhaupt keine Sau, aber ist mir auch erst gestern nochmal aufgefallen. Nächste Saison wird dann ja auch das erste Mal sein, dass man sich für den neuen UEFA-Wettbewerb qualifizieren kann.
Was haben Sie da nochmal geändert?
Die UEFA Europe Conference League.
Ach, das ist, stimmt, der macht einen dritten Wettbewerb, ne?
Für genau, die ganzen also die Euroleague wird, ein bisschen zurechtgeschnitten, voll auf 32 Teams. Und die Conference League steigt dann auch mit 32 ein, glaube ich. Es ändert sich an den Plätzen nichts. Also in Deutschland ist es immer noch so, die ersten 6 bzw. die ersten 7 qualifizieren sich international. Nur halt mit weniger EL-Startplätzen und dafür dann kriegt er schon, glaube ich, einen Conference-League-Startplatz.
Ich hätte jetzt gedacht, dass mehr deutsche Mannschaften dann international spielen, aber es ist immer noch nur bis Platz 6, ne?
Es ist immer noch nur bis, beziehungsweise halt dann, wenn ne, dieser Pokalfall eintritt, dann bis 7.
Ja, okay. Schade. Ich habe gedacht, ne, wer da auf Platz 15 hätte auch mal eine Chance.
Weil dafür ja die Europa League so ein bisschen gestaucht wurde, damit dann nach unten wieder Platz war für die neue Liga. Was zumindest ein paar Änderungen mitführt, die ich ganz positiv finde. Ich fand es zum Beispiel irgendwie immer komisch, dass im Europa League 16-Finale irgendwie die ersten, zweiten und die Champions League Absteiger, dass die irgendwie so wild durcheinander miteinander oder gegeneinander gespielt haben. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Das wird jetzt anders geregelt.
Okay.
Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die Gruppenersten kommen quasi direkt ins Achtelfinale und die Gruppenzweiten spielen dann gegen die Champions League Absteiger.
Ja, das System war also sowieso mal ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Also das muss ich Ihnen fairerweise lassen. Es ist jetzt ein bisschen weniger komisch, aber ob es diesen dritten Wettbewerb wirklich gebraucht hätte?
Nö.
Naja.
Also vor allem, wenn du den gewinnst. Ich meine, du, die Euroleague haben alle schon gesagt, ja komm, ne? Ja, Sevilla hat dreimal die Euroleague gewonnen, ja, big deal. Also früher war das schon geiler, ne? Irgendwie Pokal der Landesmeister, UEFA Cup und Pokal der Pokalsieger. Weißt du? Und Pokalsieger war halt vom Prestige her sogar noch ein bisschen höher als der UEFA Cup oder gleichwertig, weißt du? Weil halt die Pokalsieger, ne, sind ja keine Loser irgendwie. Ist ja nicht so, dass der Siebte, sondern du hast den Pokal gewonnen. Das war eigentlich total geil. Wir haben ja auch den Pokalsieger 1992 gewonnen. Legendäres Spiel gegen Monaco im Finale. Klaus Allofs das 2-0 eingeschoben. Auch eine legendäre Truppe damals, ne, mit Uli Borowka, Mirko Votava und wie sie alle hießen. Ja, war der einzige europäische Pokal, den wir mal gewonnen haben, aber immerhin, ne? Und der neue Wettbewerb, den sie, das ist ja, da wird ja wieder noch weniger irgendjemand Bock drauf haben, irgendwie die Dreifachbelastung damit zu nehmen. Ja, wir wollen auch Europa, ja, den dritthöchsten Wettbewerb.
Deswegen
Prestige
deswegen,
Zero.
Deswegen werden da auch aus Deutschland zum Beispiel nur ein Team dran teilnehmen.
Mach doch wieder den Pokal der Pokalsieger. Wo ist das Problem? Das hatte Prestige das damals.
Tatsächlich habe ich mich, weil mich das interessiert hat, so nach dem Motto, wie genau ist das eigentlich passiert? Tatsächlich wurde der Pokal der Pokalsieger ausgesetzt, weil die Teams sich immer weniger dafür interessiert haben. Also das Interesse an dem Wettbewerb ist extrem zurückgegangen. Deswegen ist er dann irgendwann mit dem UEFA Cup zusammengelegt worden.
Schade. Ich fand das immer gut. Und es hatte so sein, es war halt einfach. Ja, Europapokal der Landesmeister war halt natürlich irgendwie sowas wie die Champions League heute, aber nur mit einer Mannschaft, nämlich mit dem Meister. Und es war halt einfach wertiger gefühlt, ne? Pokal der Landesmeister, der deutsche Meister. Ja, Pokal der Pokalsieger, der deutsche Pokalsieger. Das heißt, die Titel gewonnen haben. Und dann kam der UEFA Cup. So. Das heißt, 1 bis 4 oder 1 bis 2, nee, Quatsch, 2 bis 5 oder so. So, also das war, ich fand die Aufteilung früher eigentlich relativ gut. Aber ja, das ging halt nicht aus finanziellen Gründen nicht mehr, weil dann irgendwie, ja, immer nur der Meister abkassiert hat. Und es wollten einfach viel, viel zu viele Mannschaften was vom Kuchen ab und haben gesagt, ja, warum der zweite und dritte dann nicht auch noch? Naja, hilft ja nichts, aber ja, früher war eh alles besser. Ich wollte dir irgendwas erzählen, aber jetzt wieder völlig den Faden verloren, so eine Scheiße. Fuck. Ach so. Ich habe heute auf Just Blizzard gelesen. Es gibt Gerüchte, dass auf der China Joy es neue Informationen zu Diablo Immortal geben wird. Du schweigst, das ist gut so. Diese Pause ist gewollt. Und zwar, ja, chinesische Messe. Und da gibt es ein Poster. Und auf dem Poster ist irgendwie ein Barbar zu sehen. Das heißt, die Gerüchteküche brodelt nach dem Motto, ja, aber Diablo 4 gab es gerade Entwickler-Update. Ist in der Entwicklung, wird wahrscheinlich nicht so viel drüber geben. Ja, man hat ja schon angekündigt, Diablo Immortal Tests, Beta-Tests, phasenweise, also ein Beta-Test, Testphasen. Und die sollen ja im Sommer 2020 steigen. Und in Asien wird ja natürlich, weil der Mobile-Markt sehr viel dicker ist als bei uns und auch sehr viel weniger von vornherein negativ belegt, die sind dafür viel offener. Wenn ich ein angezockt mache von Mobile Games, sind mindestens 10 Kommentare, Mobile, PC Master Race oder sonst was. Von daher, ja, passt es auch mehr zu Asien und von daher wäre das eine gute Gelegenheit und ich bin mal gespannt, ob es da losgeht. Ja, die Leute sind natürlich super negativ eingestellt, was Diablo Immortal angeht, aber ich habe von Anfang an gesagt, auch bei der BlizzCon damals, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und vielleicht ist es ja ganz nett. Ne? Vielleicht nur um die Wahl, weil so richtig geiles Hack and Slay haben wir ja auch momentan nicht, von daher.
Ja, warum nicht? Macht für Blizzard ja auch Sinn, das da zu announcen, weil die BlizzCon dieses Jahr ja auf jeden Fall ausfallen wird. Beziehungsweise sie wollen ja dann so ein Ersatzprogramm machen, aber ja, das wissen wir alle, dass das einfach keine BlizzCon ersetzen kann. Das heißt, die haben halt auch nicht diesen Zwang, so nach dem Motto, wir dürfen das ganze Jahr über nichts ankündigen, damit wir auf der BlizzCon viel raushauen können. Von daher, warum nicht jetzt in China machen?
Ja, und ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich will da auch reingucken. Bin mal gespannt. Aber ja, ist natürlich als Blizzard-Fan nicht cool, das cool zu finden oder da reingucken zu wollen. Ne? Das ist natürlich auch, hat auch ein bisschen was mit was eigentlich zu tun. Mit, ja, sie haben unser Diablo. Ich meine, wir haben ja Diablo 4 gekriegt, von daher könnte man da eigentlich jetzt ein bisschen entspannter mit umgehen. Egal. Ja, also lass mal zur Blog-Woche kommen. Und wir fangen an mit Star Wars. Neue Filme sollen günstiger werden. Ist eine ganz interessante Sache, die dahinter steckt. Unter anderem natürlich ist natürlich ein Faktor, dass man sagt, ja, Corona und so weiter hat quasi die gesamte Kino, das ganze Kino-Business gepunkt. Weil, ja, ich habe heute gerade auf dem Radio bei Radio Hamburg gehört, oder war es gestern, dass irgendwie die ganzen Kinos bei uns, sage ich jetzt schon, in Hamburg insolvent sind oder zumindest am Rande, weil sie dürfen ja jetzt wieder aufmachen, aber sie müssen ja irgendwie immer einen freilassen und dürfen nur ein bestimmtes, einen bestimmten Bereich füllen eines Kinos und die Leute kommen eh nur spärlich, weil alle noch so ein bisschen Schiss haben. Von daher sind die alle am Abkacken und das ähnlich wie, ich schrieb auch in dem Blog-Eintrag, ähnlich wie im professionellen Sport, werden in dem Bereich natürlich die Karten jetzt auch neu gegeben, was wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich darin münden wird, dass das passiert, was sich Leute schon sehr, sehr lange wünschen, nämlich, dass man nicht irgendwie, wenn man einen neuen Hollywood-Film sehen will, 25 Euro ausgeben muss, sondern dass vieles gestreamt wird, dass es da neue Pay-Per-View-Formate gibt, dass man den neuen Star-Wars-Film dann bei der Premiere auch gleich zu Hause gucken kann, auf seinem Sofa, und nicht mehr teuer Geld ausgeben muss, was natürlich für viele eine schöne, schöne Sache ist, gerade wenn man irgendwie sich so ein kleines Heimkino eingerichtet oder so. Ich hätte auch Bock drauf, weil irgendwie, ja, zu besonderen Filmen bin ich ja ins Kino gegangen, gerne mit den Jungs, aber wenn ich ehrlich bin, gucke ich irgendwie die Filme viel lieber auf meinem Sofa zu Hause. Und von daher finde ich das ganz gut, aber ich glaube, das ist der logische Schritt, weil wenn die Kinos jetzt irgendwie alle vor die Hunde gehen, so traurig das ist, aus Nostalgiegründen natürlich, muss man schon sagen, dass nicht nur die Kinos in den letzten Jahren sehr abgezockt wurden, was man so von Disney-Filmen hört oder von Marvel-Filmen, sondern auch die Leute einfach, dass die Budgets der Filme immer geisteskranker wurden und das quasi auf die Kinozuschauer umgelegt wurde. Ne? Früher, weiß ich noch, habe ich 3 bis 5 Mark irgendwie ins Kino gehen können und James-Bond-Filme gucken. Und heute irgendwie 20 Euro plus, was natürlich Wahnsinn ist eigentlich. Und genau deshalb sagt Star Wars, ja, oder Disney in diesem Falle, vielleicht ist nicht mehr so schlau, irgendwie 200 Millionen Euro Filme zu machen, gerade weil Star Wars in den Kinokassen ja auch ein bisschen gefloppt ist. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen Budget kürzen und in Zukunft mal die Hälfte oder ein Viertel machen. Eben weil wir auch nicht wissen, ob wir weiterhin solche geisteskranken Preise aufrufen können. Weil wenn der Film im Streaming läuft, können wir nicht argumentieren mit Kino und Jada und Zwischen und blablabla, bla bla, sondern dann können wir vielleicht nur noch, keine Ahnung, 10, 15 Euro nehmen. So. Von daher, ja, ist eine ganz spannende Entwicklung, aber ich glaube, ein sehr, sehr sinnvoller und schlauer Schritt, weil das Geld irgendwie auf den Kopf hauen, wenn die Kinos nicht mehr laufen oder gar nicht mehr da sind, ist vielleicht ganz sinnvoll. Was hast du denn dazu?
Ja, ähnlich. Also man kann ja die Preisinflation bei Filmen, kann man ja gut daran sehen, dass dass der Film, glaube ich, Interstellar war es, war tatsächlich teurer als das tatsächliche indische Space-Programm. Also die Inder haben irgendwie eine Rakete in den Himmel geschossen, ich weiß nicht, wir wollten Satelliten zünden oder irgendwie sowas. Und der Film Interstellar war teuer. Also für das Geld hätten sie tatsächlich Leute ins All schießen können.
Ja, Äpfel und Birnen, aber ja, irgendwie trotzdem lustig. Lustige Anekdote.
Ne, und von daher, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn Disney sagt, sie wollen da irgendwie quasi ein bisschen zurückcutten, das Geld wird schon, denke ich mal, auch an den richtigen Stellen eingespart. Also wahrscheinlich hauptsächlich werden da so ein bisschen die Schauspielergagen runtergefahren werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, so ja, wir sparen jetzt mal beim CGI ein. Oder was auch immer.
Vielleicht ein bisschen,
Ja, ein bisschen, also hier und da ein bisschen mal, da mal eine Million, da mal eine Million, aber es wird jetzt sicherlich nicht so sein, dass die Filme plötzlich wieder aussehen, als wenn sie in den 90ern gedreht wurden. Garantiert nicht. Von daher ich denke, das ist schon eine ganz gute Entwicklung. Ich weiß, es gibt ja immer so die Innenstadtverfechter, die dann irgendwie bei allem, was ins Online verschoben wird, ausrasten und wenn die Kinos pleite gehen und dann gehen auch alles andere pleite. Aber ich muss auch zugeben, also weil ich das letzte Mal im Kino war, außerhalb eines Dates, das ist schon lange her.
Ja, die Preise auch geisteskrank sind und im Kino, das Problem ist, im Kino ist es nur geil, wenn du wirklich mit deinen Jungs hingehst, irgendwie so als wir Star Wars geguckt haben, die Jungs, war halt lustig, aber irgendwie, du kannst ja auch Pech haben, dass du irgendjemand vor dir sitzen hast, der ein Arschloch ist oder der besonders groß ist. Bei manchen Kinos ist es egal, weil die sinnvoll aufgebaut sind, also zum Beispiel, als ich bei Sascha und Michelle, wir gehen ja auch mal ins Kino, wenn ich da bin, da klimatisiert und hast so eine Funktion, dass du den Sitz runter und hochfahren kannst, also wie so eine Liege, du hast mega Beinfreiheit. Das ist halt ein geiles Kinoerlebnis, aber die Deutschen kriegen das irgendwie nicht hin.
Ja, das warum weiß ich auch USA, nicht. Ne? Die sind solchen Dingen vielleicht einfach.
Ja, aber ich meine, also ganz ehrlich, jeder Kinobesitzer kann doch mal in seinen Ferien und seinem Urlaub in die USA fliegen und sich das da mal angucken und sagen, ja, das ist geiler als bei uns, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich check das nicht. Weil deutsche Kinos, okay, die Sitze sind mittlerweile bequem, das haben sie endlich geschafft nach irgendwie 20 Jahren. Aber mit runterfahren und gemütlich ist da so richtig auch nichts, ne? Irgendwie, das ist wieder dieses Aldi-Prinzip. Irgendwie, die Deutschen sind einfach zu geizig, weißt du? Das ist irgendwie, nee, da müssen jetzt 50 Leute reinpassen, irgendwie, das ist nicht effizient, wenn wir da irgendwelche Liegestühle reinmachen und die mega Beinfreiheit haben. Das geht nicht irgendwie. Dann machen wir nicht genug Gewinn. So, es ist so das Aldi-Prinzip. Wobei die Amerikaner ja Aldi ja bewundern, weil die irgendwie so viel Kohle machen im Gegensatz zu Walmart, irgendwie die 28, habe ich letztens, glaube ich, auf meinem Blog auch gehabt. Aber es ist eine andere Geschichte, die würde jetzt zu weit führen. Also,
tatsächlich, ich will nur kurz darauf eingehen, weil das ist einfach so, damals ja, so eine lustige Story. Wir haben irgendwann mal in der Schulzeit noch, in irgendeinem Fach, haben wir so eine Doku gesehen, die halt so ein bisschen war nach dem Motto, warum Walmart der Teufel ist. Ging es halt viel darum, wie die Leute da ausgebeutet werden, wie systematisch die Gründung von Unions, also Gewerkschaften, verhindert wird, wie da bei den Sozialversicherungen gemauschelt wird. So von wegen, jeder, der da hinkommt und eine Krankenversicherung hat, wird direkt wieder gefeuert. So, Walmart ist der Teufel. Und dann kam irgendwie so, ja, Walmart hat es auch in Deutschland versucht, aber ist nach 3 Jahren wieder gegangen, weil sie es nicht mit Aldi aufnehmen konnten. Also, okay, der größte Ausbeuter der Welt kommt nach Deutschland und scheitert an Aldi. Was sagt uns das?
Ja. Aber es ist geil, also ich weiß nicht, habe ich das auf meinem Blog, ich meine, es ist auf dem Blog verlinkt, wo es mal Tige gibt, wo ein Amerikaner es analysiert und sagt, ja, die haben halt nicht für jeden Scheiß irgendwie 28 verschiedene Marken, sondern 1, 2, und deshalb können die diese Preise fahren. Ist einfach viel schlauer, ne? Und dann wird auch genau ausgezählt, wo sie sparen und so. Das ist halt echt interessant eigentlich, das mal irgendwie so, keine Ahnung, wirtschaftlich mal zu analysieren, wo die Unterschiede liegen und warum es eigentlich viel schlauer ist, was Aldi macht. Und eigentlich, ja, die einfach unglaublich erfolgreich sind, seit sie in den USA angekommen sind, weil, ja, viele einfach sagen, ja, Ich brauch diese Auswahl nicht und mir reichen 2 Marken von irgendwas, aber dafür sind die halt dann so viel billiger. Ne? Ich merke es bei mir auch immer. Ich habe es ja schon oft erzählt, dass ich ein Edeka hier in Tankstedt habe und gegenüber ist ein Aldi. Und Edeka sagt ja, gibt ja auch neuerdings immer irgendwie Presse, bla bla, dass sie sagen, ja, eigentlich sind wir mittlerweile genauso günstig wie Aldi. Das ist halt ein Scherz. Also, wenn du bei, also was man bei Edeka für Preise zahlen muss, wie oft ich da rausgehe und im Kopf schüttel, irgendwie, weil ich irgendwie da 40, 50 Euro zahlen muss für irgendwie gerade mal eine Tüte irgendwie und ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Und dann bei Aldi gehe und dasselbe einkaufe so ungefähr und dann einfach nur die Hälfte bezahle. Also jemand, der sich hinstellt und sagt, das ist nicht so, das ist schwierig. Also Edeka hat schon, ja, ich meine, ist halt klar, das eine sind Marken, das andere ist irgendwie so eigen Blabla-Kack, der natürlich auch manchmal schlechter ist, aber manchmal auch nicht. Und Aldi hat auch viele Marken mittlerweile, ne? Irgendwie den Blub, den ich für Leo kaufe, den Spinat, den gibt's da auch irgendwie, auch original von, ich glaube, von Ego ist der.
Plus also, Aldi ist halt auch einfach clever und lässt sich oft in der Nähe oder in Kombination mit anderen Händlern, wie zum Beispiel Rewe oder so, nieder, weil die genau wissen, die nehmen sich gegenseitig eh keine Kunden weg. Und die haben dann so eine tolle Synergie. Dann denkst du halt, ja, das und das brauche ich jetzt Qualität, da gehe ich nach Rewe und das, ach, da tut so eine Billigkacke, da
kriege ich mir Aldi. Aber mir ist es oft so, dass ich keinen Bock habe, irgendwie, gerade wenn ich von der Arbeit komme und müde bin, irgendwie bei Edeka rauskomme, weil irgendwie das Wasser daneben oder meine Freundin da ein spezielles Produkt will, irgendwas hier mitbringen und dann nochmal zu Aldi ran. Bei Aldi dauert es immer lange. Wir haben so einen riesigen Aldi-Store und also generell ist egal, ob es jetzt ein großer oder ein kleiner Store ist, bei Aldi brauchst du immer lange an der Kasse. Weil die halt da auch massiv einsparen. Ist immer voll. Ja, ist so. Egal. Wir waren eigentlich, waren wir bei Kino. Ja. Ja. Also wir sind sowieso da einig. Ich glaube, ja, es ist der richtige Schritt für Star Wars. Und ich bin mal gespannt, was jetzt nach dem Episoden-Skywalker-Saga-Desaster als nächstes kommt. Es gibt Gerüchte über einen zweiten Han Solo-Film. Irgendwie, ich fand den ersten ja auch ganz gut. Irgendwie, der wurde ja auch komplett zerrissen. Hat aber mehr irgendwie damit zu tun, dass die Leute so angepisst waren wegen Episode 8, glaube ich. Ich hoffe mal, dass sie wirklich eine komplett, also sie haben es ja versucht, wollen es ja eigentlich mit den Game of Thrones-Machern machen, eine komplett neue Trilogie sich auszudenken. Wäre ich total positiv aufgeschlossen gewesen. Ist ja wieder verworfen worden. Eigentlich sollte auch eine Rian Johnson machen irgendwie, aber den haben sie rausgejagt. Ich bin mal gespannt, wie es filmtechnisch da weitergeht. Es gibt ja jetzt diese neue Trademark-Sache mit diesem neuen Szenario, aber das ist ja mehr so Comic und ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, jetzt auch groß auf dem Blog, Comic- und Bücher-Ding irgendwie und vielleicht Computerspiele, aber Kinofilme sind zumindest, was man bisher announced hat, nicht geplant. Ich bin mal gespannt, was als nächstes in Star Wars im Kino kommt. Sie haben jetzt erstmal gesagt, wir machen erstmal ein paar Jährchen Ruhe. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was von Star Wars demnächst.
Es würde ja schon helfen, wenn Disney sich nicht so wahnsinnig dilettantisch damit anstellen würde. Ja. Also, wenn zum Beispiel mal einen Fakt, den du wahrscheinlich auch nicht kennst, weil ich ihn auch einfach, das ist eine Sache, da kommst du auch von alleine nicht drauf, das muss dir schon jemand erzählen. Episode 9 fängt im Englischen an, also hier dieser klassische Star Wars Durchlauftext am Anfang, glaube ich, mit The Dead Speak. Weiß nicht, wie es ins Deutsche übersetzt wurde, wahrscheinlich so ähnlich. Die Toten, genau. Und man könnte sich eigentlich fragen, Moment, welche Toten sprechen denn hier jetzt? Das ist ein Bezug auf ein verkacktes Event in Fortnite gewesen. In Fortnite gab es ein Star Wars Event und da hat Palpatine gesprochen.
Aha.
Und das war so ein Querverweis darauf. Das heißt, du hättest quasi, um diesen ganzen, jetzt so hart übertrieben bist gesagt, um den ganzen Film verstehen zu müssen, hättest du vorher irgendwie Fortnite zocken müssen?
Naja, die Toten sprechen, wenn du die alte Trilogie kennst, der Imperator ist eigentlich tot, das braucht man kein Fortnite.
Es macht im Nachhinein Sinn, aber halt am Anfang des Films macht das halt keinen Sinn.
Ja, das stimmt, das macht am Anfang wirklich keinen Sinn.
Andere Sachen wurden wohl scheinbar, waren nur ersichtlich, wenn du irgendwie das gesamte Skript gelesen hättest, das Skriptbuch zum Film. Also, ein bisschen besser.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt keine zwei Meinungen irgendwie. Die Trilogie haben sie gegen die Wand gefahren. Aber es gab sogar Leute, die Episode 8 abgefeiert haben. Und wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, ist, siehe Picard, siehe Dark, selbst Sachen, die ich unterirdisch beschissen finde, gibt es immer noch Leute, die gut finden. Von daher kann man gar nicht sagen, irgendwie, das war... Ich bin mir sicher, dass auch bei das jetzt Episode 7 bis 9 Leute gibt, die sagen, ja, nö, war doch eigentlich ganz gut. Also von daher, naja, es ist, wie es ist. Lass uns mal abwarten, ob sie sich vielleicht an Mandalorian und dem Erfolg ein Beispiel nehmen. Aber ich glaube, dass, ehrlich gesagt, Kathleen Kennedy auch lernresistent ist. Sonst würde ich sagen, dass sie sich ein Beispiel daran nehmen und mal irgendwie sich auf die Stärken zurückbesinnen und auch merken, auf was die Fans Bock haben. Aber ich habe da große Zweifel. Kathleen Kennedy ist, glaube ich, einfach komplett unfähig. Und angeblich hat sie den Job ja auch nur, weil sie niemand anders gefunden haben, der ihn machen wollte. Aber ja, also ich weiß auch gar nicht, was sie überhaupt machen wollen jetzt. Weil irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwelche Sequels für irgendwelche historischen Star-Wars-Figuren. Weil das ist das Einzige, was sie machen können.
Ja, der Obi-Wan-Film wäre ja immer noch die Sache, ja, die auf die alle Bock haben. Ja, das ist ja also die eine Sache, auf die wirklich auch alle Bock haben. Ich finde es ein bisschen traurig, jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, wie sehr man da schon auch so ein bisschen gemarvelt wurde, oder? Weil man spricht so völlig natürlich davon, so, ja, guck mal, was jetzt als nächstes in Star Wars gibt. Wer hat denn nach Episode 3 gesagt, so, ja, mal gucken, was es als nächstes in Star Wars gibt? War allen klar, ja, jetzt kriegen wir keine Filme mehr, ist Schluss.
Ja, gut, die sind jetzt gekauft, von daher, klar gibt es da Filme. Die Frage ist halt irgendwie, sie haben so ein Trademark. Jetzt sind sie gerade, irgendwie weil Mandalorian so erfolgreich war, irgendwie auf Serien irgendwie produzieren, eine Obi-Wan-Serie produzieren, was die Gerüchte sagen, eine Serie von dieser Rebels-Tussi, ich kann mir den Ahsoka. Von daher, ja, jetzt haben sie, das ist so typisch Disney, irgendwie irgendwas hat Erfolg, ja, dann machen wir nur noch das, so, von daher. Ich hoffe nur, dass sie Mandalorian nicht irgendwie kaputt machen, weil jetzt, wo es erfolgreich ist, dann wieder eine Kathleen Kennedy auf einmal, wo der Regisseur, wie heißt er, der so großartig war. Es war auch sein Projekt und deshalb ist es auch so erfolgreich, weil Kathleen Kennedy da wenig Mitspracherecht hatte. Das war einfach sein Baby, hat gesagt, er will das machen und hatte mehr oder weniger Narrenfreiheit. So. Und aber jetzt ist es ein mega Erfolg und jetzt wollen wahrscheinlich wieder 1000 Leute da mitreden und ich habe echt Angst, dass sie das verkacken, weil die Serie einfach so gut war und so in meinem Herzen ist. Und ich habe Angst, dass Kathleen Kennedy hat irgendwie noch jedes Ding irgendwie gegen die Wand gefahren, wo sie mitgewirkt hat.
Ja. Das ist halt jetzt im Moment, also man muss halt jetzt hoffen, dass es nicht so ein bisschen in das Netflix-Prinzip umschwenkt. Netflix hat ja im Endeffekt seit Jahren schon die Devise, wir hauen einfach Serien und Filme ohne Ende raus und gucken mal, was kleben bleibt. Da kommen dann halt so echte Superhits wie Witcher bei rum. Und so Dinge wie halt Warrior Nun, wo du dich auch nach zwei Folgen fragst. Was?
Du hast sie wirklich geguckt, ja, Wahnsinn.
Ich bin bis Folge 3 oder so gekommen.
Gut, wir sind schon wieder unter Zeitnot, weil du einfach immer irgendwelche scheiß Anekdoten aus deinem Leben erzählen musst.
Soda Poppin wir haben heute noch gar nicht über Möwen geredet.
Soda Poppin wurde von Twitch gebannt. Du hast heute schon geschrieben, ja, früher hat man sich darüber aufgeregt, also in den Comments, früher hat man sich darüber aufgeregt, dass irgendwie immer nur die Kleinen erwischen, nicht die Großen, jetzt erwischt es die Großen, irgendwie jetzt jammern auch wieder alle rum. Twitch ist einfach eine fucking Mess. So leid mir das tut, ich bin ein Twitch-Partner, aber ich sag's ja schon seit Jahren, ich lechze danach, dass es einen Konkurrenten auf Augenhöhe gibt, damit ich endlich wechseln kann. Mixer war ja, war so der Einzige, der irgendwie es versucht hat, gnadenlos gescheitert ist, weil man meiner Meinung nach die falsche Strategie gefahren ist. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn es einen Konkurrenten gibt, der nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern auch als Streamer dieselben Möglichkeiten bietet wie Twitch, bin ich halt am selben Tag weg von Twitch. Das Problem ist, wenn man keine Konkurrenz hat, passiert halt das, was bei Twitch passiert. Das ist halt, deshalb sagt man auch, Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt einen auch selber weiter. Einfach, wenn man durch diesen Wettkampf einfach irgendwie über sich hinauswächst und sich einfach unglaublich gute Sachen ausdenken muss. Und Twitch ist einfach so weit vor allen anderen, so unangefochten, dass sie machen können, was sie wollen. Ich finde, sehr dilettantisch sind auch in ihren Entscheidungen. Man das Gefühl hat bei Twitch ganz oft, dass der eine nicht weiß, was der andere macht irgendwie. Also Person A wird für das gebannt, was Person B auch macht, der aber nicht dafür gebannt wird. Das ist alles seltsam. Also Zulu Puppet hat seinen Stream auf irgendwie ab 18 gemarkt und wird gebannt irgendwie. Bei Dr. Disrespect weiß man bis heute nicht, was der Grund für seinen Bann war. Zulu Puppet hat auch keinen Grund genannt bekommen. Gerüchte sagen, es lag an seinem VR-Chat-Stream, weil man da irgendwie computergenerierte, ne, das muss ich mir mal vorstellen, computergenerierte, leicht bekleidete Menschen, Charaktere und so weiter gesehen hat. Das soll wohl too much gewesen sein für Twitch. Aber die Streamerinnen mit den tiefen Dekolletés natürlich noch weiter, werden weiter natürlich noch toleriert. Ne? Aber, ja. Man könnte jetzt damit argumentieren, dass die Twitch ja eine Menge Geld bringen. Aber das tut Zulu Puppet ja auch. Der ist ja auch ein großer. Also von daher. Also es wirkt alles sehr, sehr chaotisch bei Twitch. Man weiß eigentlich gar nicht, ja, was also der Kurs ist.
Ich denke, es wird wirklich so ein bisschen damit. Na, mach nicht so viel Krach da draußen. Es wird sehr damit zusammenhängen, dass du bei Twitch das Problem hast, dass Twitch zwar ein internationales Angebot ist, welches sich aber nicht regional beschränken kann. Also wir alle erinnern uns sicherlich noch leidlich an die lustigen YouTube-Sperren, von wegen dieses Videos in ihrem Land nicht verfügbar. Das gibt's ja bei Twitch nicht. Also ist mir noch nie untergekommen, dass es irgendwie sagt, dieser Stream ist in ihrem Land nicht verfügbar. Und da musst du natürlich so einfach komische Richtlinien machen. Also zum Beispiel, ich habe das ja in den Comments auch aufgehört, die USA sind ja bei sowas super empfindlich. Wenn es gibt ja so diese Nippelpolizei, sage ich mal vorsichtig. Ja. Deswegen, ich fand das damals so lustig, als die Rocket Beans irgendwie aus L.A. gestreamt haben und da waren dann im Pool und mussten sich halt irgendwie die Nippel abkleben.
Weil ja, halt Amerika ist, was das angeht, echt prüde. Ne? Jack Nicholson hat mal gesagt, irgendwie, ja, wenn du ein Messer in die Brust stichst, irgendwie, oder sie abschneidest, dann ist das in Amerika erlaubt. Aber wenn du es wagst, die Brust zu küssen, dann ist der Film erst ab 18 freigegeben. So, das beschreibt auch diese Doppelmoral dahinter irgendwie. Gewalt ist okay, auch brutal, mega brutal. Aber oh Gott, man sieht einen Nippel irgendwie, indiziert den Film. Ja.
Richtig, und dementsprechend so Panne, da wir es halt in Deutschland finden, musst du halt dann für den US-Markt, wenn du da keine Schwierigkeiten kriegen willst, musst du halt solche Dings machen und diese ganzen Cam-Girlies sind halt clever genug und wissen, wie viel Haut sie zeigen dürfen, bevor es dann quasi in den USA kritisch wird. Und
Also Soda hat da sehr elegant drauf geantwortet. Ich weiß nicht, wie die Twitch, weil er hat ja auch quasi Twitch damit ein bisschen verarscht. Hat ein Video gemacht, wo er sich entschuldigt, auf eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise. Immer mit einem zwinkernden Auge und immer mit irgendwie, Leute, um was geht's hier bitte, ey? Und das Video kann ich euch dringend oder ans Herz legen, weil es wirklich unfassbar lustig ist. Er spielt es auch so großartig und muss die ganze Zeit verhindern irgendwie oder sich dazu zwingen, nicht loszulachen. Mal gucken, wie lange er gebannt wird. Am Ende hat man das Gefühl, dass solche Leute immer dann wieder entbannt werden, weil, ja, sie einfach Twitch auch mit einer Menge Geld bringen und natürlich auch die Zugpferde sind. Also ganz viele Zugpferde haben sie nicht mehr. Irgendwie Ninja und Shroud kommen nicht zurück, wie man, glaube ich, sagen kann zu diesem Zeitpunkt. Weil, also Twitch hat viele große Streamer in den letzten Jahren verloren. Ich weiß nicht, wie da die interne Politik ist, dass sie sagen, ja, dann machen wir halt neue Stars oder dann drücken halt neue nach, wir sind eh die Allergeilsten. Aber ja, man hat das Gefühl, dass sie wirklich auch ihre Großen jetzt so nach und nach rausekeln. Und Soda Poppin ist halt einer der größten mit, ne? Von daher, ja, weiß ich auch nicht. Also Twitch ist für mich sowieso ein großes Fragezeichen. Gerade was man so auf Reddit immer liest über die Verantwortlichen da, da denkst du dir halt auch, mein Gott, ey, so eine große Firma und wird so teilweise dilettantisch geführt.
Ich will da kein Urteil erlauben, aber ich frage mich bei sowas immer, weil wir natürlich alle irgendwie aus diversen Gründen immer so ein bisschen Twitch-kritisch sind. Aber ich frage mich auch oft genug, ob man sagen kann, es ist immer nur so, ja, Twitch gängelt irgendwie jetzt schon die Großen. Also ich sag mal, niemand hat Shroud und Ninja dazu gezwungen, Twitch zu verlassen, ja? Außer das dicke Scheckbuch von Microsoft.
Ja, genau. Ja,
klar. Also da kann mir dann nachher keiner sagen,
ja, Twitch. Ja, aber die Frage ist halt, warum kommen sie jetzt nicht zurück? Warum sagt Ninja, dann streame ich halt erstmal irgendwie, ich habe jetzt noch nirgendwo unterschrieben, dann streame ich erstmal auf YouTube Gaming, ne?
Ist halt die Frage, ob
Twitch. Der ist also auf definitiv nicht im Guten gegangen und was sie dann nach seinem Weckern gemacht haben mit seinem Kanal, ist ihm, glaube ich, auch nicht gepasst. Also ich glaube nicht, dass er zurückkommen wird. Ich glaube, der ist ein bisschen pissed auf Twitch, von daher.
Ja, gut, kann man genauso gut umdrehen und sagen, warum sollte Twitch den zurücknehmen und sagen, komm, wir haben dich erst groß gemacht und bei der erstbesten.
Naja, es ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Also, er hat ja auch eine Menge für Twitch getan, also.
Ja, gut, das. Also. Ja. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin. Es erinnert aber sehr irgendwie so ein bisschen an Diskussionen über beim Fußball und Spieler, die kommen und
gehen. Ja, das stimmt, ist mir gerade auch aufgefallen, lustig, ne? Ja. Ja, ich bin der Erste, der dann schreit, ey, du Judas, der Verein hat dich groß gemacht. Ja, aber es ist halt schon geben und nehmen, du hast schon recht. Gut, lass mal weitergehen, mal gucken, wie die Sache weitergeht. Irgendwie bei Dr. Disrespect hatte ich auch ein Interview in der Woche, irgendwie, da weiß auch so keiner richtig, A, nicht, wo er hingeht, und B, bis heute nicht, warum er gebannt wurde. Es ist alles ein bisschen seltsam irgendwie bei Twitch. Das große neue MMO-Ding, Ashes of Creation, wurde mir gestern von Maris und Izzy verlinkt, weil nämlich Asmongold ein Interview mit dem Creative Director geführt hat. Und da ist so ein, glaube ich, anderthalb Stunden Video rausgekommen, wo ziemlich viel gezeigt wird aus dem Game und es klingt alles sehr, sehr gut. Und mein erster Gedanke war dann irgendwie, ja, erinnert mich so ein bisschen an Dark Age of Camelot, lustigerweise. Wobei es wahrscheinlich mehr in Richtung EverQuest gehen soll. Also, es ist so ein bisschen Fanservice, so gefühlt, finde ich, inhaltlich. Für irgendwie diese ganzen MMOs damals, die man alle so ein bisschen idealisiert hat. So. Ich weiß nicht, ob es was wird, irgendwie, aber man lächelt ja immer noch was Neuem im MMO-Bereich, weil es irgendwie immer nur dasselbe gibt, gefühlt. Aber ja. Klingt auf jeden Fall alles ganz gut. Die Kommentare waren auch alle sehr, wow, das ist das, das beobachte ich schon lange und da habe ich Bock drauf. Ich bin an dem Punkt mittlerweile, wo ich so viele MMOs habe kommen und gehen sehen und oft irgendwie viel Hoffnung darauf gesetzt habe, dass es was wird und dann immer enttäuscht wurde. Von daher, also so ein MMO-Hype erreicht mich einfach nicht mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder whatever. Ich sag einfach, okay, wenn es rausguckt, gucke ich es mir an. Und ja, drauf freuen, darüber bin ich schon lange hinweg, was MMOs angeht.
Ja, also im Endeffekt, als ich gesehen habe, wie die Classic-Fraktion sich darüber gefreut hat, war mir eigentlich klar, dass das MMO nichts für mich ist.
Ja, das meine ich ja, ne? Dieses so irgendwie Idealisieren von damals war alles besser im MMO-Bereich. Ja,
dass irgendwer in den Comments geschrieben hat, wegen, dass sie zum Beispiel vorhaben, keine Flugmounts einzubauen, sondern nur so für die absoluten Top-Raider. Also du musst quasi irgendwas tun, damit du zu den Top-Spielern gehörst, dann bekommst du einen Flugmount, aber das auch wahrscheinlich nur für 30 Tage und dann musst du es wieder neu verdienen und solches Gedöns. Oder irgendwie welche Wegpunkte, die möglichst weit auseinandergesetzt werden.
Ja, sie haben ganz deutlich gesagt, sie wollen halt weg von dem jeder, von diesem WoW-Kurs, jeder ist ein Sieger und jeder ist der Größte, wie es ja WoW quasi versucht, ne? Jeder kriegt das ultimative Gaming-Erlebnis und jeder kriegt diese Erfolgserlebnisse. Und das war früher halt, siehe Classic und das beschissene Leveln. Das war halt früher einfach nicht so irgendwie. Und ich glaube, aber das ist halt so typisch, ne, für die Nerds, ne? Ich meine, ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Dieses früher war alles besser und, ne, dieses Idealisieren von der Vergangenheit und das sich auch irgendwie jetzt wünschen. Und wenn man es hat, siehe WoW Classic, und es realisiert, dann wird einem klar, ach nee, war ja doch nicht mehr so geil eigentlich.
Und in Classic hast du ja wenigstens noch, dass du sagen kannst, so ja, ich level ganz gechillt auf Level 60 und dann dauert es halt ein halbes Jahr, ist halt so. aber das hast du ja in dem nicht. Das wäre ja so ein total PvP-lastiges MMO werden mit Festungsschlachten und so ein Gedöns. Da ist halt nichts mit, ja, ich mache irgendwie so eine Stunde pro Tag, mehr lässt mein Privatleben nicht zu. Ja, dann bist du halt ein Kacknub, der das Spiel nicht zocken kann.
Genau, deshalb ist es wahrscheinlich für uns nichts, ne?
Genau. Und vor allem gesagt, ich muss zugeben, das ist reine persönliche Antipathie, dass das Video dann Asmodans Fresse noch mit dabei hat, hat es jetzt auch nicht hilfreich gemacht für mich. Weil der Kerl, das ist halt so ein Pappendeckel. Das gibt's nicht. Er hat irgendwie vor ein paar Monaten, da hatte Counter-Strike Go, hat halt irgendwie einen Meilenstein geknackt. So und so viele Millionen Spieler, irgendwie sowas. Er war halt so ein ganz großes Ding. Das hat er dann retweetet und so einen Scheiß gelabert. Für so, ja, guck mal, Blizzard. Und wie hat Counter-Strike das geschafft? Indem sie ihr Spiel nie verändert haben. Hättet ihr mit WoW auch mal machen sollen. Du Fickschnitzel, es gibt vier verschiedene Counter-Strike-Visionen. Bist du dumm oder so?
Also, Asmongold ist auch einer, der so kaputt gehypt wird, finde ich. Gerade von der WoW-Community. Ich finde den auch, ehrlich gesagt, weder unterhaltsam, und vor allem finde ich ihn extrem cringe. Jedes Mal, wenn ich das Gesicht sehe, das ist wie so ein, ich finde sein Gesicht ist wie so eine Scream-Maske. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem, wenn ich seine Grimassen sehe. Also ich, Marius liebt ihn ja auch so sehr und ich, ja, ich bin da ehrlich gesagt bei dir. Ich finde ihn auch nicht so klasse. Aber ist ja auch persönliche Geschmackssache, whatever. Ja. Ja, aber ich bin ja auch total bei dir, wie du es beschrieben hast irgendwie, aber es ist, ja, also man muss auch da differenzieren, bla bla bla, jada, jada. Jeder wie er will, jeder soll seine Meinung dazu haben, wenn da jemand Bock drauf hat, wir wollen es auch nicht malig machen, ich schon gar nicht. Aber was ich kurz anmerken will ist, aber auch da ist natürlich wieder sehr idealisiert, sehr nostalgisch, Krömer ist ja sowieso irgendwie immer auf, früher war alles besser, Trip, aber das PvP ist immer so ein dickes Ding und ich bin ja eigentlich kein PvP-Spieler, überhaupt nicht. Aber ich habe früher ganz gerne PvP gespielt und zwar, als es relevant war. Und zum Beispiel in Dark Age of Camelot war es halt relevant und deshalb hat das halt so unglaublich viel Spaß gemacht, weil das so Prestige da war. In Dark Age of Camelot war das halt so, dass irgendwie der PvP-Bereich halt, es war halt relevant, wer den gehalten hat. Und weil dann die jeweilige Fraktion halt Boni bekam. WoW hat das auch versucht umzusetzen mit diesem PvP-Gebiet, wo dann Raid-Dungeon drin war und nur wer das gehalten hat, durfte dann in den Raid-Dungeon, aber irgendwie hat es in WoW nicht funktioniert, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es bei Dark Age of Camelot mehr Kern des Spiels war, das PvP, und bedeutungsvoller. Und weil es auch cool war, irgendwie, wenn dann, ich weiß noch, irgendwie bei meiner Gilde war das dann damals so, dass sie wirklich auch Nachtschichten eingelegt habt, um diese Burg oder dieses Keep irgendwie zu sichern. Und das war echt Wahnsinn irgendwie, wo dann immer einer irgendwie im Gildenchat geschrieben hat, ja, hier, ich mache gerade Meldung von so und so, die Lage ist ruhig hier und so. Das war irgendwie cool, weil es halt relevant war.
Jetzt stell dir dasselbe Game, selbst wenn es auf modernem Status ist, also wie modernes Game, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest das heute genauso spielen wollen. Und irgendwer kam dann auf dich zu, hey Krömer, du hast dann heute die Nachtschicht und von 23 bis 3 Uhr passt du auf unsere Festung auf, ja?
Ja, wenn ich bei mir ist es ja lange her, dass ich mich in so ein Spiel so richtig reinfallen lassen konnte und dieses Suchtding hatte. Also wirklich so ein Spiel so sehr geliebt. Das war das letzte Mal Pokémon Go am Anfang so, wo ich dann wirklich jede freie Sekunde in dieses Spiel gesteckt habe. Wäre natürlich jetzt schwieriger mit so, ist ja keine Frage. Aber mir fehlt das so ein bisschen, so ein richtiges Hype-Game wieder zu spielen.
Natürlich.
Wenn man dann so ein Hype-Game hat, dann ist man auch mal bereit zu sagen, okay, ich habe morgen frei. Und ich mach das mal irgendwie. Das ist noch was anderes. Natürlich im normalen Dings und so ein Spiel wie, was weiß ich, wo man mal reingucken will, wo man sagt, ja, da natürlich nicht. Also wenn jemand so ein Classic sagen würde, würde ich sagen, nee. Aber ja, aber ich weiß, wie ich im Spiel aufgehe, wo ich so gehypt bin von, und dann ist es auch was anderes. Mir fehlt das, weil sowas ewig schon nicht mehr gab. Aber jetzt werden natürlich viele fragen, ja, Krümmer, was wäre denn für dich ein Hype-Game? Das ist immer schwer vorher zu sagen. Man weiß es, wenn man es hat, ne? Und ja, zum Beispiel Pokémon Go war mein richtig letztes großes Hype-Game, was Niantic leider auch völlig gegen die Wand gefahren hat. Aber das war echt so, das war halt das Game, jeder hat es gespielt. Und dann auf die Straße zu gehen und die Dings zu fahren. Das war halt wieder dieses, irgendwie, da war man bereit dazu. Und wenn man dann wieder so ein Game hat, ist natürlich nichts in Aussicht, aber meistens ist ja, weißt du ja auch nicht vorher. Ich hätte da mal wieder Bock drauf. Also vielleicht wird es Diablo 4. Ich hoffe es.
Ja, aber es muss halt auch so designt sein, dass du zwar Bock drauf hast, aber dass es für dich trotzdem irgendwie auch noch machbar ist.
Naja.
Das heißt ja, man kann ja ein Spiel durchaus sagen, wir machen jetzt so ein richtiges Spiel in MMO nur für Hardcore-Spieler. Das ist so ein richtiges Hardcore-Ding.
Also ein Spiel, was voraussetzt irgendwie, dass du unendlich viel Zeit reinsteckst und wenn du die Zeit nicht hast, dann bist du von vornherein keine Chance, ist, glaube ich, für uns nicht mehr drin.
Ja, genau. Oder noch schlimmer, dann heißt es, ja, also entweder du investierst irgendwie 14 Stunden am Tag in das Game oder du zahlst halt 200 Euro pro Monat, dann geht das auch. Das ist halt so richtig.
Aber das funktioniert auch nicht, weil das auch nicht puristisch genug ist für die ganzen Retro-Jünger.
Bei solchen Sachen, ich muss da immer dran denken, Mini-Anekdote kurz, das Spiel kennst du vielleicht höchstens vom Namen, Karl Online. Das hat ein Kumpel von mir früher wirklich...
Wie heißt das?
Karl Online ist so ein
Asia Grinder.
Karl Online ist ein Asia Grinder ohne Ende. Also das Game hat nicht mal Quests, glaube ich. Brauchst du nicht kennen. So, aber ein Kumpel von mir hat das früher quasi vor WoW, hat der intensivst gespielt. Weil natürlich auch wie so eine Mittelstufe-Zeit, also der hat auch die Zeit dafür gehabt. Und das Spiel war halt auch wirklich ein bisschen punishing. Das war so, wenn du, das hatte kein Max-Level, glaube ich, aber du hast halt irgendwann einfach mega lange gebraucht, um ein neues Level zu erreichen. Und wenn du gestorben bist, ist deine gesamte XP flöten gegangen. Hm. Also alle XP, die du auf diesem Level gesammelt hast, war weg, sobald du gestorben bist. Es sei denn, du wurdest wiederbelebt. Also du bist dann quasi, wenn du gestorben bist, hast dich quasi hingekniet und dann konnte jemand dich resen. Und original, er ist halt irgendwie so am Arsch der Heide, war er irgendwie relativ kurz vor Level up und ist dann gestorben. Und dann hat er 3 Tage da gehockt, bis jemand aus seiner Gilde Zeit hatte, um zu ihm hinzukommen und ihn zu retten. Da hab ich ihn gefragt, bist du bescheuert, warum? Du hast das Game 3 Tage lang jetzt offen. Das war halt auch noch alte Rechner, ja, das heißt, er konnte auch nichts anderes machen in der Zeit. Und dann hat gesagt, ja, aber ich habe für dieses Level alleine jetzt irgendwie schon 3,5 Wochen gebraucht, nur um bis jetzt zu hinzukommen. Wenn ich, da warte ich jetzt ruhig auch mal 3 Tage, bis ich gerest werde. Das soll dann Spaß machen, oder was?
Ja, früher hatten wir halt nicht mehr. Das hat sogar sowas Spaß gemacht, wahrscheinlich.
Wenn man die Gummistiefel wirklich noch aus Holz.
Wahnsinn. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz weiter. Und zwar heute am Mittwoch, Mittagessen mit Krömer in Hamburg. Das haben viele Leute, irgendwie, nachdem sie gehört haben, dass ich in Hamburg in der Innenstadt arbeite, gesagt, ja, Krömer, lass mal zum Mittagessen oder so. Ich habe gesagt, ja, klar, können wir. Morgen, also das heißt am, ja, für euch heute, am Mittwoch um 14 Uhr in, schreibe ich nachher noch auf die Seite, habt jetzt den Namen vergessen, der Gian, der Yves hat mir ein Restaurant empfohlen, was nicht so teuer ist und was nettes und ich habe da schon einen Tisch reserviert für 8 Leute. Viele haben sich natürlich wieder Moralapostel und Trolle und alles Scheiße, was Krömer macht, Leute. Haben sich darüber auch geregt, irgendwie, ja, bei Corona und Jada und Hygieneregeln und so weiter. Sich mit 8 Leuten zu treffen, ist erlaubt. So. Ja, wir werden dann wahrscheinlich das so machen, dass wir einfach ein bisschen, also Masken beim Essen aufhaben ist schwierig. Aber wir werden dann einfach an dem Tisch ein bisschen Abstand halten, würde ich sagen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ich weiß auch nicht, wie viele kommen. Man denkt dann irgendwie, es ist zu viele. Wahrscheinlich sind es am Ende dann nur 3 oder 4 oder 5. Mal gucken, wie wir das machen. Wir werden da irgendeine Lösung finden, damit auch keiner Angst hat, sich irgendjemandem mit Corona anzustecken. Und wenn ihr große Bedenken habt, dann müsst ihr ja A nicht kommen und B mache ich das bestimmt noch mal ein paar Mal öfter. Weil, ne, bestimmt schließt man da morgen auch die ein oder andere in Anführungsstrichen Freundschaft, / Bekanntschaft eher. Und da ich sowieso irgendwie in Hamburg noch nicht so viele Leute kenne, werden wir bestimmt sowas öfter machen. Also von daher, wenn ihr sagt, mir ist das zu risky irgendwie, weil Hamburg ist halt, muss man fairerweise dazu sagen, wirklich proppenvoll. Und es ist so wie vor Corona. Also wenn ich mich da rumtreibe, denke ich immer, mein Gott, da haben, keine Ahnung, von 10 Leuten haben vielleicht 3 eine Maske auf. Von daher, ja. Aber grundsätzlich sind die Bedenken natürlich berechtigt. Aber ja, mich dann Heuchler zu nennen, ist natürlich dann wieder drüber, aber sind ja sind wir die bekannten Leute, von daher gebe ich da einen Scheiß drauf. Wir werden mal versuchen, das irgendwie so zu machen, dass man dann nicht direkt nebeneinander sitzt, sondern ein bisschen Abstand hat. Vielleicht kriegen wir das irgendwie ganz gut hin, das umzusetzen morgen, heute für euch. Also Mittwoch 14 Uhr in der Hamburger Innenstadt, Atelier F oder so heißt das Restaurant. Ich schreibe es nochmal auf den Blog, werdet ihr sehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in Hamburg arbeitet, in der Nähe in der Innenstadt, und Bock habt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wieder nette Community-Mitglieder kennenlernen. Ist immer schön, macht immer Spaß. Und ich nehme auch die Kamera mit, ne? Und vlogge es ein bisschen. Ich werde euch nicht damit auf den Sack gehen, aber vielleicht mal so für den Blog die Community zeigen. Für einen Vlog, nicht für einen Blog. Ist vielleicht ganz, ganz lustig. So. Banasa, kommst du auch?
Ja, kein Problem.
Okay.
Ist ja nur 400 Kilometer oder so.
Ja, eben. Du trampst halt, ne? Fährst halt gleich los.
Ja. Klemme ich mich bei den Just Network Wanderern unter den Arm und dann geht das los.
Richtig. So, was haben wir noch? Scrollen wir mal weiter. Klimaschädlich, wie klimaschädlich sind Games-Konsolen? Allein die Formulierung Games-Konsolen hat mich schon getriggert. Watson hat wieder einen rausgehauen. Watson, es muss immer Drama haben. Irgendwie, wenn sie kein Drama haben, dann denken sie ganz aus. Die Begründung ist ernsthaft, irgendwie Konsolen sind klimaschädlich, weil die verbrauchen ja Strom. Und Strom wird ja teilweise irgendwie mit CO2 hergestellt oder, keine Ahnung, ja, ohne erneuerbare Energien hergestellt. Und deshalb sind Gaming-Konsolen dann auch klimaschädlich. Das ist die Begründung. Ja, wirklich. In dieser Zeit gibt es wirklich noch Leute, die, aber ich glaube, da ist auch eher so Clickbait und die Begründung ist dann wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber ich habe es mal aufgenommen auf meinem Blog, weil es halt einfach so ein Joke ist, weil nach der Begründung wäre irgendwie alles klimaschädlich. Sogar die Batterie in meiner Uhr. Aber okay. Hast du was dazu zu sagen?
Nee. Ich glaube, da ist jedes Wort zu viel.
Alles klar. Dann, ich kann es gerade nicht aufbringen, Paritätsurteil aus Thüringen. Geht um Quoten. Und Kinky hat mir dazu einen Leserbrief geschrieben, dass die ganze Quotensache wurde gekippt mit der Begründung irgendwie, ja, Parteien können das weiterhin machen, Parteien können sich quasi selbst verwalten, können männliche, weibliche Doppelspitze machen, können auch so festlegen, dass immer Männchen und Frauchen sein muss, aber irgendwie im Parlament und in öffentlichen, ja, sagen wir mal, im staatlichen Bereich ist das nicht zulässig, irgendwelche Quoten aufzustellen. Finde ich ehrlich gesagt ein gutes Urteil, finde ich auch passend. Frage dem Motto, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bei uns im Parlament darf es keine Quoten geben. Finde ich eine gute Lösung. Wurde sehr kontrovers diskutiert, aber ich finde es eine gute Lösung. Was meinst du?
Ja, ich bin ja so ein bisschen geschickt. Ich habe ja gesagt, also mein Hauptproblem an der Quote ist ja gewöhnlich, also gerade bei dieser Wirtschaftsaufsichtsrat Frauenquote von 20%, dass es keine dazu passende Männerquote gibt. Weil das wäre meiner Meinung nach schon wichtig, damit es gleichberechtigt ist. Ich weiß nicht, ob Quoten zum Erfolg führen. Ich finde aber auch nicht, dass man einfach sagen kann, so, ja, wieso, sie sind doch gleichberechtigt und das wird schon irgendwie für sich von alleine regeln. Wird's halt nicht. Also, das passiert nicht. Und ja, von daher, wie gesagt, ich finde es okay, dass das Verfassungsgericht dann sagt, ist halt irgendwie nicht, können wir so nicht festschreiben. Okay, ja. Kann ich auch irgendwie verstehen, dass das eben nicht geht. Ich finde es aber, sagen wir mal, auch nicht verkehrt, dass viele Parteien mittlerweile selbst eine Frauenquote eingeführt haben. Oder
ja, das löst ja das Problem dann quasi, ne? Das löst ja das Problem quasi.
Also die AfD wird es nicht tun, da kann man, glaube ich, Gift drauf nehmen.
Ja, I don't give a fuck. Ich bin ja jetzt neuerdings, werde ja von vielen Communities als alt-right bezeichnet, ne? Ich mit meinen Ansichten irgendwie, weil ich ja die ganzen Shitstorms und das ganze Drama der Social Justice Warrior irgendwie nicht mitmache, bin ich ja neuerdings sehr alt-right-lastig. Von daher traut man mir diese Differenzierung gar nicht zu. Aber was Quoten angeht, sehe ich das halt so. Das Ziel sollte sein, dass der beste Mann den Job kriegt. Das soll nicht, also, das ist ja Quatsch, was sage ich denn? Der beste Mensch den Job kriegt. Das ist ja Quatsch. Ja, das war jetzt ein Freudscher. Also, ne, die beste Person, ne, die den Job verdient hat, soll ihn bekommen. So. Und auf den ersten Blick denkt man natürlich, wenn es eine Quote gibt, ist das nicht sichergestellt. Weil wenn es eine Quote gibt, kriegt teilweise mal jemand den Job, der nicht die beste Person oder der beste Mensch für den Job war. Von daher sind Quoten ja kontraproduktiv. So auf den oberflächlichen Blick ist das absolut richtig. Das Problem ist halt einfach, aber wenn du dir die Wirtschaft anguckst, die einfach eine sehr, sehr so gefühlt von den, sagen wir mal, wenn du die großen Manager uns hier anguckst, einfach eine sehr, sehr große Männerdominanz ist, oder gerade in Berufen, wo es eine sehr, sehr große Männerdominanz gibt, dann ist das halt, kannst du mit dem Argument, ja, der Beste soll den Job kriegen, kannst du nicht argumentieren. Weil wenn das so männerlastig ist, wird halt nicht der oder die Beste den Job kriegen, sondern zu einer großen Wahrscheinlichkeit der Mann. Von daher, ja, machen Quoten, ja, es ist traurig, dass man so machen muss, aber teilweise machen Quoten halt irgendwie schon Sinn. Nur es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, da eine gerechte und für alle faire Lösung zu finden. Und ich verstehe den Frust von manchen Männern, die dann das Scheiße finden, dass ihnen eine Frau vor die Nase gesetzt wird, wegen der Quote. Und sie meinen, dass sie eigentlich der Beste für den Job wären, was dann vielleicht in dem Moment auch so ist. Aber wenn man keine Quoten einführt, hat das zur Folge irgendwie, dass es nie hundertprozentig gerecht wird. So, das heißt, die Quoten müssen sein dafür hin oder dafür, dass es irgendwann wirklich perfekt gerecht ist. Nennt es eine Starthilfe oder sonst was. Wir gucken gerade eine sehr, sehr interessante Serie auf, ist es Netflix oder Amazon? Ich meine, es ist Amazon. Die heißt Good Girls Club. Nee, Good Girls, warte mal. Good Girls. Muss ich mal gucken, weil das wirklich eine Empfehlung ist, weil die Serie wirklich extrem gut ist. Good Girls Revolt. Also gute Mädchen Revolution. geht um ein Nachrichtenmagazin, ich glaube Newsweek, ist es eine, nee, also der, es ist auf einer, basiert auf einer wahren Begebenheit, ich glaube, die bei Newsweek passiert ist. Ich habe das schon gelesen, was mich interessiert hat. Und die zeichnen so die Ende der 60er Jahre in einem Nachrichtenmagazin. Und das ist halt echt hanebüchen. Also es ist wirklich, wirklich gut dargestellt. Es geht darum, dass Frauen keine Redakteure sein dürfen. Sondern zu dieser Zeit war es in den USA noch so, dass Frauen in Nachrichtenmagazinen oder bei der Presse generell nur, und die heißen wirklich so, Recherchiererinnen sein durften. Das heißt, sie durften den Männern nur zuarbeiten. So, und die haben dann, das wird auch da sehr gut dargestellt, dass sie halt die Artikel quasi für die Männer geschrieben haben. Die Männer haben dann irgendwie ein, zwei Sachen umgeschrieben, ihren Namen drunter gesetzt und den Ruhm dafür kassiert. Und da gibt es wirklich so ein paar Schlüsselszenen, wo eine Dame da arbeitet und heimlich einen Artikel schreibt und der Co-Chefredakteur diesen Artikel mega lobt für den Mann, der ihn angeblich geschrieben hat. Und die Frau dann sagt, ja danke, irgendwie, er hat es nicht geschissen gekriegt, ich habe den Artikel geschrieben. Und der Co-Chefredakteur dann sagt, ja okay, wenn du den geschrieben hast, dann muss ich nochmal einen Redakteur geben. Und das ist halt typisch für die Zeit. Und das ist halt genau das Ding. Und durch dieses, also es ist ein Historiendrama, aber durch diese Sache, also es war wohl ein großer, also 1969 ist das Jahr, und die Serie verfällt natürlich immer ein kleines bisschen, die wird halt nie 100% authentisch sein, aber in der es war wohl damals so, dass 46 von diesem Nachrichtenmagazin halt dann auf sexuelle Diskriminierung die Zeitung verklagt haben und damit wohl eine große Veränderung in dem Pressebereich irgendwie erwirkt haben in den USA, weil irgendwie sie sich auf Menschenrecht, ja, da und so weiter bezogen haben. Da ist auch so eine Anwältin, die da eine große Rolle spielt und das auch gewonnen haben, weil es aufgrund, es gab schon ein Gesetz, was es geregelt hat, was aber in der Praxis irgendwie überhaupt nie angewendet wurde. Und die haben sich halt auf dieses Gesetz bezogen, wir haben es noch nicht ganz durchgeguckt. Aber das, es ist Wahnsinn, weil ich meine, 1970, ne, das ist erst 50 Jahre her. Das muss man sich mal vorstellen, wie rückständig die Menschheit war, aber 50 Jahre, muss man sich vorstellen, durften Frauen in Zeitungsverlagen keine Artikel schreiben. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber in den USA war es so und ich vermute dann wohl auch weltweit so oder in vielen Ländern.
Ja, bei uns, ich glaube, bei uns hast du durch so Leute wie Rosa Luxemburg oder so, hatten wir da vielleicht eine etwas andere.
Ja, aber guck mal, 69 ist ja gerade die Zeit, wo in Anführungsstrichen die Aufklärung angefangen hat, also wo gerade diese Revolution, diese auch sexuelle Revolution erst losging. Also, das ist schon, ganz ehrlich, wenn du die, also ich kann jedem die Serie nur empfehlen, weil es halt wirklich echt so, so ein Augenöffner ist, weil du denkst, was? Alter, das, also diese Ungerechtigkeit wird dann auch sehr, sehr schön dargestellt. Dass Frauen keine, also vor 50 Jahren durften Frauen keine Artikel schreiben für die Presse. Also es ist Wahnsinn.
Ja, aber hier ist auch der Punkt, das ist dann der, wo man auseinandergeht, weil ich nehme ihn jetzt einfach, weil er einfach auch einen Kommentar geschrieben hat, der mich so angepisst hat, dass ich wirklich mich zurückhalten musste. Das wäre wahrscheinlich so der Punkt, wo Kinky sagt, ja, da bin ich voll dafür. Frauen sollten auf jeden Fall irgendwie natürlich Redakteurinnen,
ja,
klingt richtig, bei Zeitungen sind, da bin ich auf jeden Fall dafür. Soweit würde man Kinky und seine ganze AfD-Leute ja auch noch mitkriegen. Und dann käme halt der Punkt, wo es dann heißt so, ja, und dann ist ja jetzt auch gut, weil jetzt dürfen sie es ja. Aber ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass quasi nachdem dieses Urteil durch war, dass dann quasi punktgenau von dem gesagt wurde, ja gut, jetzt ist Sexismus in der Pressebereich, gibt es nicht mehr. Die Frauen, die gleichen Redakteure, die vorher gesagt haben, naja, Frauen kann man doch nicht ernst nehmen, die haben danach auch immer noch gesagt, ja, Frauen kannst du doch nicht ernst nehmen. Sie muss nur den Titel ändern. Und so funktioniert es halt. Es nutzt nichts, gleiche Rechte zu haben.
Also Fakt ist einfach, dass in vielen, sagen wir mal, wenn du dir die 50 wichtigsten Stellen in Deutschland anguckst, irgendwie so gefühlt 48 durch Männer besetzt sind, so. Da gibt es ohne Ende Studien drüber, das ist einfach ein Fakt. Da kannst du dich auch nicht hinstellen und sagen, das ist nicht so. Und das natürlich ist
halt verfälscht im Moment, weil wir einfach seit 16 Jahren eine Kanzlerin haben und jetzt eine Ratspräsident oder eine EU-Präsidentin
ja,
haben.
Ja, aber ich meine, die Tendenz ist trotzdem sehr, sehr eindeutig.
Eindeutig.
Ja. Genau. Und da kann man sich auch nicht hinstellen und sagen, das ist nicht so, das ist einfach so. Und wenn du dann, also wie willst du damit argumentieren? Ja, das ist dann so, weil irgendwie, keine Ahnung, von diesen 50 Stellen oder weil dann diese Männerdomäne einfach, weil dann halt Männer dann in dem Moment die Besseren für den Job sind? Das ist halt einfach ein Argument auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Das ist halt schwierig. Ich finde Quoten persönlich auch eine Katastrophe, aber es ist nun mal so, du musst irgendwie anfangen. Und wenn es dieses Ungleichgewicht gibt, dann musst du da irgendwas gegen tun. Und immer zu sagen, ja, aber Männer sind dann geeigneter für den Beruf und der Beste hat den Beruf gekriegt, das hinkt halt einfach. Das ist einfach Quatsch. Sorry.
Richtig. Also, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, nur damit es nicht heißt, dass ich nicht durchaus verstehen kann, wie frustrierend das sein kann. Wir haben ja in NRW dieses brillante NRW-Gleichstellungsgesetz, was eben auch versucht, Frauen verstärkt in Staatsberufe zu kriegen oder staatlich geförderte Berufe. Das führt dann aber zu absurden Situationen, wie dass ich mich an meiner Uni für einen Posten als Bibliothekshelfer beworben habe. Und steht halt dann unten drin, ne, bla bla bla, Frauen werden bevorzugt eingestellt. Und dann bist du halt in dieser Bibliothek und es ist einfach weit und breit, arbeiten dann nur Frauen. Und sie dürfen, also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte den Job sonst auf jeden Fall gekriegt, aber es ist halt ein komisches Gefühl, weil du weißt, okay, ich bin eigentlich am Arsch, ich habe keine Chance hier reinzukommen, weil da wird sich irgendeine Studentin wird sich schon bewerben und die müssen sie dann vor mir nehmen. Das ist halt dann auch nicht sinnvoll.
Aber warum gibt es dann in so einem Dings, also ich meine, du kannst ja so oder so, also warum ist es dann nicht so, dass es in frauendominierten Berufen, warum gibt es da dann keine Männerquote? Also das wäre eigentlich nur gerecht, was ich meine.
Aber also wenn du sagst, ich glaube, es ist so, weil in den Frauenberufen wird oft händeringend nach Männern gesucht. Also zum Beispiel Kindergärtner ist das so ein ganz, ich weiß, es gibt immer so.
Grundschullehrer ist auch so ein Ding, ne?
Genau. Die hätten ja gerne, weil die ja auch wissen, dass das für die männlichen, also für die Jungs, ist es ja auch gut, irgendwie männliche Ansprechpartner zu haben und die wollen das ja auch. Ich weiß noch, als ich mein Grundschulpraktikum gemacht habe und da waren Jungs in der Klasse, ich will jetzt nicht sagen, die sind Trainer geworden, aber die fanden das so toll, dass sie für 2 Wochen oder für 3 Wochen mal irgendwie einen männlichen Ansprechpartner hatten im Lehrerbereich, weil das nur so. Lehrerinnen waren.
Ja.
Aber die suchen halt aktiv. Aber welcher Männer...
Wenn wir bei deinem Beispiel jetzt bleiben, bei der Bibliothek, wieso gibt es denn da nicht eine Quote irgendwie, dass man es wie eine Doppelspitze macht in der Partei? Dass man, also ich finde das dann blöd zu sagen, wir stellen bevorzugt Frauen ein. Warum
ja, die sagt man denn nicht... Halt, also meine Bibliothek hat auch keine Chance, weil das halt eine vom Staat geförderte Stelle ist. Die haben so einen besonderen Namen und die unterliegen halt alle diesem Gesetz.
Ja, aber warum macht man denn nicht halb-halb? Das wäre doch
gerecht. Ja, weil unsere Landesregierung scheiße ist, was erwartet.
Okay. Also das ist ja genau der Punkt irgendwie, weißt du? Also was für Frauen gilt, sollte ja auch für Männer gelten. Also
genau, da müsst du zumindest flexibel sein.
Ich habe mal so ein bisschen bei dieser ganzen Sache, auch wenn es jetzt wieder irgendwie chauvinistisch klingt, aber ich habe bei der ganzen immer das Gefühl, dass die Frauen sich da immer so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Ich meine, es bestreitet keiner, das habe ich jetzt 5-mal ausgeführt, will ich jetzt nicht nochmal ausführen, dass in den gerade in der Wirtschaft und in den wichtigen Berufen irgendwie eine Männerdomäne gibt. Aber aber es würde sich nie eine Frau hinstellen und sagen, so gefühlt irgendwie, ja, aber hier gibt es irgendwie eine Frauendominanz, jetzt machen wir mal eine Männerquote, hier werden mal Männer bevorzugt eingestellt.
Ja, das ist perfekt, also, das ist die ganze Geschichte. Ich finde übrigens, um das vielleicht mal auf positiv vorzuheben, habe ich jetzt die Tage gelesen, wer im Moment ganz hart auf Frauen schielt, ist also nicht nur die Deutsche Bahn, aber allgemein einfach diese ganzen Bahnunternehmen.
Aha.
Weil allein, glaube ich, in NRW wird es so sein, dass bis 2025 40% aller Fahrer, also aller Lokführer, in Rente gehen wird.
Ja.
Und sie wissen, sie kommen einfach nicht mal ansatzweise hinterher. Also versuchen die im Moment ganz aktiv Frauen anzuwerben, weil es gibt ja irgendwie so eine Frauenquote von 7% oder so. Nur. Und ich versuche jetzt halt quasi in Zukunft Frauen auf bis zu 30-40% hochzukriegen. Wir wissen, wenn wir nur die männlichen Bewerber uns anwerben, das reicht nicht. Wir müssen jetzt Frauen mit dazu nehmen.
Vielleicht haben Frauen gar keinen Bock, irgendwie Lokführer zu sein.
Ja, das... aber gut, das ist ja auch so ein Ding, ne? Das heißt dann immer, ja, Frauen gehen ja so selten in die naturwissenschaftliche Berufe. Ja, frag dich mal, warum? Das hat schon auch so seine Gründe. Spielt ja auch dann viel Familienbild auch so eine Rolle und ähnliches Gedöns.
Wir müssen ein bisschen sputen bei einer Sache, die Zeit drückt wieder, fassen wir es einfach zusammen, das System ist einfach nicht gerecht.
Ja, ja, es ist ein kompliziertes Thema, was man auch jetzt in 20 Minuten Podcast nicht abhandeln kann. Von daher.
Aber ja, also vielleicht fassen wir es zusammen, dass Quoten in manchen Bereichen schon durchaus Sinn machen, ne?
Ja.
So. Gut, ganz kurz, ich habe noch 2 Sachen. Einmal All Lives Matter, Frau wird von Black Lives Matter Demonstranten erschossen. Ja, es wurde sehr viel irgendwie von Wutbürgern geteilt, die News, ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen. Ja, seht ihr irgendwie die Leute, die gegen Rassismus demonstrieren, sind ja selber Rassisten und only Black Lives Matter ist ja eher das Motto und so weiter. Ich habe da geschrieben da rein, dass man da auch ein bisschen differenzieren muss vielleicht, dass es vielleicht auch nicht so ganz schlau ist, die Atmosphäre gerade jetzt irgendwie, wo gefühlt irgendwie alle 2 Wochen irgendwie einen Polizisten einen Afroamerikaner erschießt, dass die Lage da eh sehr angespannt ist und dann irgendwie da reinzulaufen, die irgendwie anzupöbeln und der Verlobte von der Dame selber noch eine Waffe zieht, dass das vielleicht auch nicht so ganz schlau ist. Und dann kam natürlich wieder die Moralapostel irgendwie, beziehungsweise so der rechte Bereich der Kommentare irgendwie, ja, willst du damit sagen, sie hat selbst Schuld oder was? Ja, genau das wollte ich damit sagen. Sie hat selber Schuld und sie hat den Tod verdient. Genau das wollte ich damit sagen. Wo ich da auch mal frage, Leute, kann man im Internet eigentlich nicht mehr vernünftig diskutieren? Irgendwie? Also stellt euch absichtlich so doof und es ist einfach so, fällt mir in letzter Zeit oft auf, dass es keinen Spaß mehr macht, im Internet zu diskutieren, weil also die Leute sich teilweise echt absichtlich dumm stellen, um irgendwie ihre Position zu, weiß ich auch nicht, abzugrenzen, zu untermauern, ich weiß nicht. Also so bescheuert. Also es gibt doch einen Unterschied zwischen irgendwie, also keiner verdient doch den Tod, keiner verdient so erschossen zu werden, das sollte doch jedem klar sein. Wenn ich sage, es ist vielleicht nicht so schlau, das zu tun, bedeutet das doch nicht, ja, sie hat selber Schuld und sie hat es verdient. Also so viel Intelligenz muss man doch haben irgendwie. Also ja, super scheiße, super tragisch, super unnötig, aber es ist trotzdem nicht schlau, die anzupöbeln irgendwie. Und natürlich mattern all lives, das weiß aber auch jeder. Also warum muss man, also okay. Was, ich glaube, du hast schon einen Comment geschrieben.
Ja, einfach nur, was ich so faszinierend dann fand, war einfach die beiden Newsquellen, die du verlinkt hast. Weil ich habe erst den The Sun-Artikel gelesen. Man sagt immer, die Sun ist so die englische Bild. Ja. Und man hat auch viel darin gefunden. Also es wurde natürlich ganz dick betont, dass sie eine junge Krankenschwester war und wie viel Familie sie jetzt zurücklassen wird. Und es wurde so sehr auf Pathos und Tränendrüse gedrückt. Und
ja, aber dass der Mann auch eine Knarre gezogen hat,
stand drin, zurück, aber er hätte ja nur so ins Nichts geschossen und er würde hoffen, dass auch niemand verletzt worden ist. Wo Leute schon in die Comments geschrieben haben, so, ja, der Typ sieht irgendwie auch schon so aus, als wäre er ein
Nazi. Ja, eben. Also ganz ehrlich, das ist doch so heuchlerisch, ganz ehrlich. Also bei einer Demo, also dass es da zu einer Schießerei kommt, also wenn sie am Rand gestanden und gesagt hat, all lives matter, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Also, dass es so eskaliert ist, da müssen die schon ein bisschen was gemacht haben. Also, Ferndiagnose hin oder her. Das jetzt so darzustellen, als hätte sie nichts gemacht, außer ganz seicht All Lives Matter zu rufen, ist halt.
Ja, so einmal reingeflüstert. Ja. Aber das Stimme war dann, ich hatte den Sun-Artikel habe ich komplett gelesen und mir gedacht, boah, was ein Schrott. Dann habe ich halt in den Wochenblick-Artikel reingeguckt. Ach, die habe ich nur noch überflogen, als sie dann irgendwann anfingen von wegen Black Lives Matter, eher Linksterroristen, werden von den Qualitätsmedien ja dargestellt, habe ich dann aufgehört zu lesen.
Ja. Also, aber das für eine Zeitung in ist, Deutschland hast du wenig Quellen dazu gefunden irgendwie. Ich habe das natürlich verlinkt bekommen, aber ja. Also eine seriöse Quelle habe ich dafür nicht gefunden. Ich habe jetzt die Quellen angegeben, die mir in der Mail verlinkt worden sind und die waren ja komisch. Aber was soll ich machen, ne? Also ich habe das ja versucht, differenziert im Blogantrag zu formulieren. Die Quellen waren definitiv nicht differenziert.
Ja, weil man jetzt vielleicht einfach mal sagen muss, es ist vielleicht auch einfach nicht berichtenswert, dass irgendwer auf den Straßen der USA erschossen wird. Jetzt mal ganz hart gesagt. Also es ist an sich nichts Besonderes.
Ja gut, aber eine Weiße, die von Black Lives Matter Aktivisten erschossen wird, ist halt eine News, ne? Gerade irgendwie so in dem Wutbürgerbereichen und
auch vor Ort. Aber so grundsätzlich ist es halt völlig irrelevant eigentlich. So hart, ich dachte das jetzt mal so hart, also es ist halt, ja, okay, Leute werden in den USA erschossen, big deal.
Ja, ist natürlich sehr taktlos jetzt gerade von dir, ich schäme mich auch ein bisschen für dich, aber
ja, zu Recht.
Ja. Gut, dann lass ganz kurz noch zu Knossi und seinem Angelcamp gehen. Ich kann Knossi nicht besonders gut leiden, ehrlich gesagt, ich finde seine Streams ganz furchtbar. Auch in Sachen Vorbildfunktion hat er, finde ich, oft in die Scheiße gegriffen. Er ist unterhaltsam, finde ich.
War dieser leicht unterbelichtete Casino-Spiel. Also
genau. Aber der ist unglaublich erfolgreich. Okay. Der hat mit seinen Streams unglaubliche Zahlen. Ist auch einer, der irgendwie, ich glaube, $330.000 während Corona verdient hat. Da gab es Studien oder gab es eine so eine Statistik drüber. Also ich weiß auch nicht, warum Leute irgendwie einen Streamer gucken, der Casino spielt mit Fake-Money zu großer Wahrscheinlichkeit. Aber der hat eine große Fanbase, das ist krass. Und der hat zusammen mit Sido dieses Angelcamp auf die Beine gestellt. Und Sido ist neulich der Meinung, irgendwie, dass das der Zukunft und der Shit ist. Irgendwie sagt er auf jeden Fall des Angelcamps, er will nicht mehr ins Fernsehen gehen, sondern er will nur noch sowas machen, das findet er geil. Sido ist natürlich auch immer so zwischen irgendwie Unsympathikus und Vollassi immer hin und her. Ich mag Sido eigentlich vom Typ her. Aber, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall des Dings. So am ersten Tag war er nur irgendwie muffelig und schlecht drauf. Das hat sich dann zum Glück im zweiten Tag ein bisschen gelegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe anfangs so, ich habe die Pressemeldung bekommen, ich habe es auf meinem Blog genommen, weil es halt ein großes Event war, weil ich mir schon gedacht habe, dass es abgeht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so abgeht. Also es hat alle Rekorde gebrochen, hat auch einen deutschen All-Time-Viewer-Rekord aufgestellt mit 330.000 gleichzeitigen Viewern. Oder noch mehr, was weiß ich, auf jeden Fall über 300.000. Hat den einen Rekord von Montana Black pulverisiert, der war, glaube ich, 192.000 lag. Also ja, es war aber auch wirklich unglaublich unterhaltsam und viele, also nicht immer, aber... Also ich habe irgendwie ersten Tag nicht geguckt, also ersten Tag ein bisschen geguckt, zweiten Tag hatte ich selber streamen, dritten Tag habe ich komplett geguckt, der Samstagabend, was finde ich auch so der beste Tag war, weil da wirklich unglaublich viele bekannte Leute, gerade im Gaming-Bereich da waren, wie gesagt, Montana Black war da, es waren viele große YouTuber dabei, also die Grundkonstellation war auch dieser unsympathisch TV, der überraschenderweise ganz sympathisch war. Und einer von den Atzen, der also diese Vierer-Kombo war. Und ja, dann war dieser Überlebensguru von YouTube da, dessen Namen ich nicht mal kenne. Und Sido hat dann irgendwie cool Savage angekarrt. Und dann, ja, es war wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Runde, die dann lustige Spiele gespielt haben. Und ja, also es ist natürlich, ein Assi-Format irgendwie, so im Bereich Dschungelcamp und so. Aber mir hat das einfach sehr viel besser gefallen als diese RTL-Assi-Scheiße. Obwohl so ein Petro Lombardi auch da war, irgendwie. Das ist halt natürlich ein gewisses Niveau, das muss man einfach sagen. Also, es ist keine intellektuelle Unterhaltung. Aber man hat es trotzdem geguckt. Man hat es geguckt und, also, Mann, das heißt Mann, ich rede für mich, ich habe es geguckt. Und trotz der Tatsache, dass ich viele da irgendwie einzeln relativ unsympathisch finde und ich verstehe, warum die so erfolgreich sind, war das irgendwie als Event echt unterhaltsam, muss ich echt sagen. Also ich habe es wirklich auch geguckt dann, vor allem am Samstag, intensiv. Und von daher haben die irgendwas richtig gemacht. Und das Feedback war auch so, ich habe es dann gewagt, irgendwie auf Twitter zu sagen, dass ich 30 Euro für ein einseitig bedrucktes T-Shirt ein bisschen teuer finde, weil ich mir mal irgendwie sein Merch angeguckt habe. Und wurde dann von Knossi-Fanboys böse attackiert. Es war alles dabei von, der muss das nehmen, weil er hat so viele Kosten. Über, ja, das ist ja Fair Trade, das ist ja hochwertige Textilien. Ich so, ja, wo hast du denn das her? Kannst du es irgendwie belegen oder ist es einfach nur von dir so ausgedacht? Und dann kam keine Antwort mehr. Also die Knossi-Fanboys haben wirklich alles versucht, in irgendeiner Form irgendwie diese wahnsinnigen Preise zu verteidigen. Ja, aber okay. Da erinnert ihr nichts daran, dass das Event gut war. Hast du reingeguckt, Banasser?
Nee. Jetzt, wo ich dir so zuhöre, war das auch gar nicht mal so schlecht, weil ich hätte eh nur die ganze Zeit da gesessen und mir gedacht, wer zum Fick ist das? Weil ich hätte die auch alle nicht erkannt. Und bei Knossi habe ich sowieso immer das Problem, dass das ist so ein Historiker, den ich habe die ganze Zeit immer Knoss aus im Kopf dazu und hab dann Bock irgendwie auf From Total War, also das hilft mir auch nicht. Nee, habe ich nicht reingeguckt. Aber hey, wenn's den Leuten Spaß macht, ganz ehrlich, macht was ihr wollt. Was mir aber bei Assi gerade einfällt, bevor ich das gleich vergesse, ich weiß nicht, ob du es heute schon gelesen hast, dein Wunsch wurde erfüllt.
Welcher?
Attila Hildmann wird jetzt offiziell von der Staatsanwaltschaft und noch von, ich glaube sogar vom Verfassungsschutz, also.
Ich glaube, dass der Druck auch jetzt zu groß wurde. Der Typ hat ja, immer weiter Öl, immer weiter, immer
krasser. Jetzt kamen Volksverhetzung und Morddrohungen gegenüber Politikern dazu, von daher jetzt
zwei. Gegen den Grünen, den einzigen grünen Typen da, wie heißt der?
Volker Beck.
Ja,
er wird. Die Crackpfeife der Grünen. Bitte? Die Crackpfeife der Grünen.
Ja, aber darum geht's ja nicht. Also was er gesagt hat irgendwie, was hat er gesagt? Ja, er würde, wenn er, der hätte auf dem Marktplatz und die Leute würden ihn in die Eier treten können, bis er tot wäre oder irgendwie sowas. Yes. Also ich weiß auch nicht, dass der jetzt so weit auf die Spitze getrieben hat und es wird, also jede Woche irgendwas Neues, was er wieder gesagt hat, irgendwie von irgendwie Hitler war geiler als Merkel und solche Sprüche und immer weiter provoziert. Also ich weiß nicht, ob der auch einen Gottkomplex hat oder warum er meint, das machen zu dürfen. Aber irgendwie, ich glaube, die Laune der Deutschen oder der Bevölkerung in Bezug auf Attila Hildmann ist auch schon lange gekippt. Und mittlerweile war es nur noch so, warum macht denn keiner was dagegen? Was will der Mann sich noch alles rausnehmen? So. Und die letzte Sache jetzt mit Beck, die mir jemand verlinkt hat, war meine erste Antwort. Er wird langsam Zeit, dass er aus dem Verkehr gezogen wird. Und das sagt man in der Demokratie. Also dann ist man schon sehr genervt davon. Also der kann jetzt mal die Schnauze halten, finde ich. Also der ich möchte auch gar nicht mehr in der Presse sehen. Ich möchte einfach nichts mehr von dem hören. Der soll einfach verschwinden. So.
Ja, ich denke, Alex, der Zug ist jetzt für ihn auch abgefahren. Der wird dann, wenn sein Prozess ist, wird er wahrscheinlich noch einmal sich selber als der große Märtyrer feiern und dann ist auch Ende.
Ja, ich hoffe, dass Ende ist, irgendwie wirklich. Aber der ist ja nun wirklich sehr gut darin, sich zu inszenieren. Auch mit sehr kontroversen Aussagen. Ich glaube, er wird wieder einen Weg finden. Ich glaube nicht, dass das letzte Wort da gesprochen ist. Ich hoffe es.
Aber es passiert zumindest mal was, das ist ja auch schon was.
Ich bin mal gespannt, wie die Sache weitergeht. Ja. Mich wundert auch, dass dann nicht mehr von Anonymous gekommen ist, ne? Die haben mir gerade in den Krieg erklärt. Also, ich habe irgendwie mit einer coolen, witzigen Aktion gerechnet, aber da war ja nur irgendwie so den Server gehackt, die Daten veröffentlicht, seine WhatsApp-Gruppe gehackt, irgendwie Admins rausgeschmissen. Das ist jetzt alles nicht so kreativ. Eigentlich nicht das, was man von denen gewohnt ist. Eigentlich sind die...
Die brauchen halt auch ein bisschen Vorlaufzeit, ne? Ich glaube, Anonymous war noch nie stark da drin, so eine richtig schnelle Antwort zu liefern.
Na, vielleicht kommt da noch was. Mal sehen. Gut, Paul, wir sind durch für heute. Jetzt haben wir fast 2 Stunden. Es wird immer länger. Es reicht auch langsam. Müssen wir mal ein bisschen zusammennehmen, weil eigentlich, ich muss morgen früh aufstehen und immer 2 Stunden mit Dienstag-AMG eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen zügeln, die nächsten Streams, die nächsten Podcasts. 1,5 Stunden ist Break. Und wenn wir nicht fertig sind, wird gecuttet. So.
Alles kalt.
Gut, Balthasar, danke, dass du da warst. Danke für den netten Podcast. 474 war das. Wieso habe ich hier 494 geschrieben? Schön wäre es, ne? 474 ist es. Und ihr Lieben, wir sehen uns heute an im Stream bei unserer Star-Wars-Aktion. Wir sehen uns vielleicht heute Nachmittag beim Essen. Und ansonsten, wenn ihr nur Podcast-Hörer seid, hören wir uns am Sonntag. Freitags auch streamen. Vielleicht gibt es diese Woche noch ein schönes Video oder plane ich zumindest den ersten Vlog aus Hamburg. Und alles weitere erfahrt ihr auf meinem Blog wie immer. Macht's gut, schöne Woche euch und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.